Melkor 23, der Herr der News und der gutmütige Manuel nahmen Actionfiguren von einer Regalwand, die sie in einem GameStop-Laden entdeckt hatten. Aufgeregt umschwirrten andere Kunden die beiden Nerds, sprachen sie aber nicht an.
Hast du sie schon näher angesehen, Manuel?
Das hat Zeit, Melkor, bis wir wieder im Auto sind.
Das sind die besten bemalten Neo-Vintage-Figuren, die ich bisher gefunden habe. Ich bin... Hey, was hast du?
Da hinten kommt Riley. Er kommt her, obwohl er die Figuren schon woanders herbekommen hat.
Er hat doch schon alle vier. Warum reicht ihm das nicht aus? Und was hat er da auf der Schulter? Ist das ein Vogel?
Ja, ein Vogel aus Speiseeis. Der schmilzt sogar schon.
Aus Speiseeis? Wieso das denn?
Ach, das klären wir später. Jetzt zeigen wir Riley erstmal, wo es lang geht.
Verschwinde, Riley!
Melkor und Manuel beim Figurenkaufen! Warum nehmt ihr nicht die Beine in die Hand und verschwindet? Ich habe gehört, ihr beiden Feiglingen sucht immer das Weite, wenn ihr einen echten Profisammler seht.
Pass lieber mal auf, wo dein Eis dahin tropft.
Du hast Angst, Manuel? Ja, das solltest du auch. Denn dies ist Schlumpfeis mit extra viel Zucker. Und jetzt, Freunde, geht es euch an den Kragen. Ha!
Wenn hier einer geht, dann du, Freundchen.
Was?
Hast du das Schild am Eingang nicht gelesen? Kein Zutritt mit Hunden oder Lebensmitteln. Also schlepp dich und dein Eis hier raus und komm erst wieder, wenn du mir nicht mehr die Ladentheke vollsaust.
Ja, aber ich bin noch nie im Kampf besiegt worden. Nicht.
Tja, Wahnsinn. Der Ladenbesitzer hat Riley einfach mit dem Fuß rausgeworfen.
Ja, geschieht ihm recht. Hey, schau mal, was da hängt. Zauberschwert des Bösen. Aus echtem Hyperraumeis. 30 Euro.
Echt jetzt? Lass mich mal anfassen.
Oh nein!
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Mein Freund ist ohnmächtig. Und dabei hat er sich doch nur an diesem Schwert gepiekst.
Oh Mann, das ist schon der dritte heute. Mit euch He-Man-Fans hat man echt nur Ärger. Hey, Jürgen, einmal feucht durchputzen in Gang Nummer 2.
Das He-Manische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Manuel, warum reitet Dragstop einem Robotpferd?
Weil er dringend zum GameStop muss?
So ist es. Und deshalb reden wir heute über den neuen Masters-Artikel in den deutschen GameStop-Läden.
Außerdem spekulieren wir, um was es sich bei den angekündigten PowerCon-Exclusives handelt.
Ein paar Hörerfragen beantworten wir natürlich auch.
Und wir sprechen über das legendäre Masters-Hörspiel, das Zauberschwert des Bösen.
Das und noch mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 144 des He-Manischen Quartetts mit Hyper Riley aka Sebastian Vogel,
Icebird 23 aka Matthias Köstler,
dem Zaubermanuel des Bösen Manuel Miesner
und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless One.
Viel Spaß!
Das He-Manische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, Jungs, eigentlich haben wir die News ja immer ein bisschen später, aber heute fand ich, das ist direkt eine gute Einführung in den Podcast rein, denn wir haben ja tatsächlich das Thema, deutsche GameStop-Filialen haben wieder neue Masters-Artikel da, nämlich Neo-Vintage Wave 1, also He-Man, Skeletor, She-Ra und Hordak sind da und sogar Reaction-Figuren wurden mittlerweile in deutschen Geschäften gefunden. Ja, das ist die eigentliche News und ich dachte, ich frage doch direkt mal, wer von euch ist denn schon in deutschen GameStop-Läden rumgerannt? Beziehungsweise von Matthias weiß ich es, aber Manuel, bist du auch schon da gewesen?
Nein, noch nicht, aber witzigerweise habe ich erst ein paar Minuten jetzt hier vor der Aufnahme mich mit Matthias drüber unterhalten und da wurde mir erst bewusst, dass GameStop ja nicht nur irgendwie so 2-3 Filialen in Deutschland hat, sondern die sind ja, keine Ahnung, Matthias, wie viele haben die? 20, 30, 40 Niederlassungen irgendwie? Ja, also ein ganzer Haufen und tatsächlich hier auch ganz in meiner Nähe. Habe ich bis eben gerade nicht gewusst und ich werde das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, auf alle Fälle mal vorbeischauen, auch wenn ich die Neo Vintage Wave 1 bereits habe, aber trotzdem ist es, glaube ich, was Besonderes, wie Matthias auch in seinem Facebook-Video schon gezeigt hat, irgendwie mal Masters wieder im Laden zu sehen.
Ja, das stimmt. Das Video hat ja auch ziemlich gut irgendwo diesen, ich sag fast schon ein bisschen den aktuellen kleinen deutschen Hype verkörpert, weil die Leute ja scharenweise in die Läden jetzt gehen, um nach den Figuren zu suchen. Gordon, warst du auch schon da?
Ja, also GameStop hat 217 Filialen in Deutschland. Ui, okay. Und ich war in der Filiale in Göttingen und sie hatten tatsächlich Neo Vintage Hordak noch an der Wand hängen. Aber ich habe ihn mir nicht geholt, weil ich die ja schon vorbestellt hatte. Also ich habe ja alle vier schon von Super 7 direkt bekommen. Aber ich fand es natürlich schon cool. Das hatte irgendwie trotz alledem Flair, die nochmal so in der an der Wand hängen zu sehen.
Und hast du dann jetzt irgendwie noch vor, da künftig nochmal reinzurennen und irgendwas zu holen? Nicht unbedingt für dich selber, aber irgendwo, keine Ahnung, Freundeskreis, Freundin oder so?
Ja, eventuell. Also ich meine, es kommt ja auch darauf an, wie es jetzt weitergeht mit den Neo-Vintages, weil ich habe mir auch überlegt, ich werde in Zukunft nicht mehr über Super 7 bestellen. Das ist mir einfach grundlegend zu teuer, wenn ich jetzt so sehe, dass sie im GameStop in der Filiale selber dann irgendwie nur 25 Euro gekostet haben, kann ich sie auch genauso gut da beziehen, weil alles einfach vom Preis her kaum einen Unterschied macht. Das ist ja echt Quatsch. Vor allen Dingen, du musst dann noch den Zusatz bezahlen. FedEx muss dir da wieder die Pauschale auslegen, sofern du nicht irgendwie ein Konto bei denen eingerichtet hast und. Und das lohnt sich dann in dem Moment nicht. Also eigentlich ist es ziemlich cool, dass sie das mittlerweile anbieten.
Ja, finde ich auch. Leider habe ich bei uns in Ingolstadt in der Filiale keine Figuren gefunden gehabt. Muss mal gucken, ob da vielleicht demnächst noch mal irgendwas kommt. Aber Matthias, du hast dich ja zusammen mit dem Toni, also dem Galaxy Surfer, dort getroffen gehabt, am Stachus in München im GameStop. Hast eben ein schönes Video darüber gemacht. Was mir aber noch nicht ganz klar geworden ist, weil ich immer wieder so gesehen habe, Bilder teilweise auch mal waren Reaction Scarecrow zu sehen. Gibt es jetzt mehrere Reaction-Figuren auch bei GameStop oder ist es irgendwie nur in manchen Filialen nur eine Figur?
Also tatsächlich habe ich auch nur immer den Scarecrow auf den Fotos gesehen und ich habe, also in der Filiale, also am Stachus war auch nur der Scarecrow da so nebenbei gehängt und ich habe den auch in der Filiale beim Aufnehmen ist mir der auch nicht aufgefallen. erst beim Filmschneiden dann so, hey, was ist das? Oh, verdammt. Also wenn ich den im Laden gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich noch mitgenommen, weil ist dann doch ganz witzig, wer den auch noch mitzunehmen, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, der wäre eigentlich noch so von den Reaction-Figuren hätte mir am besten gefallen, auch mit dem Glow-in-the-Dark-Feature und so. Aber mei, den habe ich jetzt halt verpennt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er nur da ist am Stachus und ich komme tatsächlich jetzt auch noch nicht irgendwie vorbei, weil da muss ich müsste halt extra hinfahren nach der Arbeit und so wichtig ist er mir dann doch nicht. Keine Ahnung, ob ich mal wieder reinschaue in ein paar Wochen oder wann auch immer, vielleicht komme ich mal wieder vorbei, wenn ich wirklich in die Stadt fahre und dann schaue ich vielleicht doch nochmal rein. Und wenn er drin hängt, dann... Aber ob das jetzt so generell der Fall ist, dass die Reaction in größerem Stil dann auch verkaufen. Also ich habe keine anderen Reaction-Figuren gesehen, also auch nicht von anderen Marken oder so. Also ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber es ist mir nicht aufgefallen.
Das heißt, es könnte sein, dass, ich glaube, das ist Heo, die das im Vertrieb haben.
Ja, genau, ja.
Irgendwie von Super 7 oder so eine Charge Scarecrows bekommen haben.
Das konnte natürlich sein, ja. Und dann hat vielleicht GameStop gesagt, ja gut, dann nehmen wir die auch noch mit, das ist ja wurscht, ja. Die Masters-Fans kaufen alles.
Ja, das stimmt auch, weil tatsächlich haben ja doch schon deutlich mehr Leute mittlerweile zugeschlagen, als man eigentlich vorab hätte erwarten können. So ähnlich wie halt bei den Action-Vinyls auch. Da wurde auch am Anfang viel gemosert und dann auf einmal gibt es im ganzen Web ganz viele Nachrichten. Ich hab sie auch.
Ja, weil es ist schon einfach was anderes, dort das so zu kaufen, als heute es eben vorzubestellen im Juli 2018 und dann irgendwann im Dezember 18 oder Januar 19 sie wieder in ein Paket zu kriegen. Da ist einfach dieser Abstand zwischen Kaufentscheidung und Erhalten. Das ist einfach ein ganz anderes Kauferlebnis tatsächlich und es war halt einfach auch lustig mit dem Toni da drin ein bisschen rumzufachsimpeln und er hat sich natürlich dann schon den Skeletor mit der schönsten Karte ausgesucht. aber es war tatsächlich jetzt auch nicht so, die Unterschiede waren jetzt nicht so groß. Also da hatte ich auch Glück, weil man liest ja auch, dass teilweise die Punch, also die Aufhänglöcher schon so ganz ausgefranst sind, ist ja logisch, weil jeder sie runter und raufzieht und was auch immer. So wie ich auch. Peinlich.
Entschuldigung, stört es dich als Sammler nicht, dass die dann unpunched sind?
Nö, das stört mich jetzt nicht.
Oder besser gesagt, punched sind, so rum.
Ja genau, sie sind punched, aber mich stört das gar nicht.
Okay. Das ist kurioserweise aber auch was, wo ich mir dann jetzt bei meinen gedacht habe, ich bin ganz froh, dass die unpunched sind. Und es ist auch kein Sticker bei meinen jetzt hinten drauf, beziehungsweise ich hatte nur Sticker von motoclassics.de hinten drauf, die man super leicht abziehen konnte. Und die Heo-Sticker, die sind wohl ein bisschen schwerer loszukriegen. Da bin ich doch noch ganz froh, dass ich meine geholt hat, auch wenn es ein bisschen mehr gekostet hatte am Ende, als ich jetzt, wenn ich die im Laden einfach geholt hätte, berappen müsste. Aber trotzdem, ich finde es generell einfach eine geile Sache, dass die zu dem Preis jetzt da irgendwo erhältlich sind. Und ich glaube, ich werde da sogar dann zuschlagen, dass ich dann Hero und Eldor nehme, wenn sie die auch bekommen sollten irgendwann, dass ich die dann zum Auspacken mir dort hole. Aber mit den Reactions wäre ich echt jetzt ein bisschen angefixt. Also wenn ich hier in Ingolstadt tatsächlich doch noch was finden sollte, dass die plötzlich beliefert werden, dann, Matthias, gebe ich dir mal Bescheid, dann hole ich dir gerne den Scarecrow, wenn er da ist. Aber ich hätte gerne einen Meckerneck.
Ja. Also wie gesagt, also ich dadurch, dass ich es nicht im Laden gesehen habe, habe ich dann an den gefragt oder so. Also das. Aber die haben ja wirklich mittlerweile, da ist ja die Hälfte von den GameStop-Läden ist eigentlich Collectibles.
Ja, also das ja, ist auch der Wahnsinn. Mit gutem Grund. Also ich sehe das auch immer, wenn ich im Laden bin. Die Leute ziehen so an den Spielen vorbei. Und ganz ehrlich, die Spiele, die sind da kein guter Kauf. Die kriege ich überall sonst einfach günstiger. Und
ja, oder
bei ihre Nische mittlerweile so ein bisschen rausgeholt.
Ja, weil ich glaube, bei Spiele ist es ja da mittlerweile, also bei mir ist es, ich kaufe halt den Großteil digital. Weil die ja mittlerweile.
Selbst wenn du sie physikalisch kaufst, also mit Hülle und allem, musst du trotzdem meistens bei GameStop tiefer in die Tasche greifen.
Ja, genau. Und also da gehen sie jetzt anscheinend über die Collectible-Schiene. Da ist halt eher das Publikum, was dann eben. Ich konnte ja hier eine Figur, konnte ich ja nicht digital kaufen oder so.
Genau. Das ist
schwierig.
Ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde meinen GameStop weiter beobachten und mal schauen, was noch so alles kommt oder ob die noch nachbestückt werden. Zumindest aktuell ist der Stand wohl laut vielen Mitarbeitern in den Filialen, dass die Masters sich wie geschnitten Brot verkaufen. Das ist ja auch schon ein gutes Zeichen. Das zeigt wieder den Stellenwert, den Heman und Co. im deutschen Raum tatsächlich nach wie vor haben.
Ja. Wo wir gerade bei den Neo-Vintages sind, war jetzt eigentlich schon ein Datum bekannt, wann Eldor und Hero verschickt werden?
Jetzt im Februar, glaube ich.
Also das war die Aussage bei der Vorbestellung. Wann war das? Im Herbst irgendwann, oder? Oder war das im August? Ich weiß es
jetzt ehrlich gesagt. Ja, also Spätsommer, Frühherbst wurde das gesagt.
Und da war, erst war, glaube ich, Februar drin gestanden und dann irgendwann hieß es Februar, März. Aber es gibt seitdem keine weitere Info. Aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen.
Ja, von mir aus soll es auch erst März sein, wenn dafür die Figuren qualitativ nochmal besser gemacht sind. Ja. Weil das ist für mich der einzige Wermutstropfen. Ich bin ja nach wie vor fest davon überzeugt, deswegen habe ich mein Set nicht ausgepackt. Original verpackt strahlen die einfach am besten dieses Gefühl aus. Und die Figuren selber, die sind halt von der Verarbeitung her noch nicht auf dem Level, auf dem ich sowas gerne sehen möchte. Und wenn die ausgepackt sind, da würde für mich schon was vom Flair verloren gehen.
Ja, ich habe jetzt meine tatsächlich auch eingepackt lassen. Also ich habe einen Skeletor, einen Hordak und irgendwie.
Dass du die überhaupt gekauft hast, das ist ja auch schon wieder. Nur weil die im Laden hingen. Du musst doch für Snake Mountain sparen, Matthias.
Ja, also 50 Euro machen sie jetzt auch immer fett.
aber die im Laden,
ich alles.
Er wurde halt getriggert, ne? Wenn man plötzlich wieder so im Laden steht und dann wie damals so als Fünfjähriger die nochmal so in der Hand halten und dann denkt man sich, oh geil.
Und dann auch nur mit Toni zusammen, das ist so ein gemeinsames Kauferlebnis.
Ja, das ist. Und der Toni ist irgendwie immer dabei, wenn im bayerischen Raum irgendwo ein Masters-Hype-Kauf ist. Der war schon beim Keldor-Day,
ja.
Der Wahnsinn, der Toni wieder. Jetzt kommen wir zu den heutigen Hörerfragen. Die erste Frage kommt vom Spieli, der fragt: Was haltet ihr von der Möglichkeit, die Neo-Vintages auf New Adventures auszuweiten? Eventuell wäre ja das 30-jährige Jubiläum der passende Zeitpunkt. Dazu muss ich jetzt erklären, so wie ich ihn verstanden habe, meint er damit jetzt nicht, dass jetzt New Adventures-Figuren auch erscheinen, sondern dass New Adventures-Charaktere im Vintage-Masters-Look produziert werden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Warum nicht? Also, es gibt sicherlich einige Charaktere, bei denen wir ja gesehen haben, wie bei den Moto Classics, dass das ganz gut funktioniert. Also Karate oder auch ein Earthquake oder Quake, wie auch immer. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Bei anderen weiß ich nicht, ob da diese Mix-Match-Challenge dann so wirklich hinhaut. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Wäre sicherlich ein Versuch wert, wenn die Designs ganz cool sind, dann habe ich da kein Problem mit. Aber jetzt nicht irgendwie nur, um da so ein bisschen Customizing oder sowas drüber zu machen. Also dann sollten die Designs auch schon ein gewisses Darstellungs- und Alleinstellungsmerkmal haben, finde ich.
Ja, ich muss sagen, ich hätte darin jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Ich brauche das jetzt nicht, eben weil das in den Classics schon umgesetzt wurde. Und bei Vintage Masters, finde ich, werden manche Designs nicht so gut funktionieren. Mattel hat das ja selber in der New Adventures Toyline damals auch schon versucht, zu den alten Formen wieder zurückzugehen gegen Ende der Toyline. Ich hätte tatsächlich es viel cooler gefunden, wenn Super 7 jetzt wirklich einen Darius auf New Adventures Karte, wie er damals geplant wäre, war, anbieten würde. Das wäre eher so meine Präferenz dabei. Das hat das Spiel ja eben nicht gemeint. Aber Manuel, wie siehst du das?
Also ich glaube, das würde ich davon erstmal abhängig machen, wie es dann Ganze dann umgesetzt wurde. Ich glaube, ich würde mich in erster Linie eher dann wirklich an die Charaktere von damals auch erfreuen. Wobei es in der nächsten Wave ja schon wieder so mit Robo-Heman irgendwie was kommt, was es so eigentlich noch nicht gab. Aber ich glaube, mehr würde es mir echt gefallen, so, weiß ich nicht, den klassischen Man at Arms nochmal irgendwie zu sehen. Vielleicht sogar mit Schnauzer, keine Ahnung, irgendwas in der Form. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt gegen bei NA irgendwie mir das jetzt überhaupt nicht gefallen würde. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es gut aussehen würde. Der Nostalgiefaktor wäre natürlich ein bisschen geringer, weil es einfach dann, sag ich mal, die Figur in dem Sinne nicht gab. Also sprich zum Beispiel einen New Adventures He-Man halt muskelbepackt, wie man halt von den normalen He-Man her kennen. Von daher wäre der Nostalgiebonus vielleicht ein bisschen geringer, aber wie gesagt, können wir trotzdem vorstellen, dass es gut aussieht und mir dann auch gefallen wird.
Matthias?
Also Man at Arms mit Schnauzer kommt ja in der Wave 2.
Also wunderbar, da war ich wohl.
Also zu der Frage, grundsätzlich finde ich die Idee echt nicht schlecht, auch sie vielleicht so ein bisschen Richtung Masters of the Universe, Richtung Vintage, also muskulösen Look zu gehen, jetzt nicht zu viel. Aber ich finde auch deinen Punkt richtig, Sebastian, dass man eher sagt, okay, man bringt die, wie die Prototypen, also wie sie geplant waren, der Darius und vielleicht auch die Mara auf NA-Karte raus. Und das wäre dann im Grunde der ähnliche Ansatz wie bei Hero und Eldor, die ja jetzt auch eben nicht in irgendeinem abgewandelten Stil kämen, sondern in der Art, wie sie damals geplant waren. Und ja, also ich denke mir, für Darius und Mara wird es noch funktionieren, aber wenn es dann so zu anderen Figuren geht, da ist dann wieder da ist dann zu wenig legendär oder so, sage ich jetzt mal, als Prototyp oder als Figur, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht nur He-Man oder so, aber oder Skeletor. Aber der Rest ist, glaube ich, ich weiß nicht. Also man weiß ja jetzt endet so genau, in welche Richtung die Neo-Vintage sich entwickeln, wie da die Ausrichtung ist. My Super 7 ist immer relativ gut für eine Überraschung. Also möglich ist es auf alle Fälle. Jetzt vor allem jetzt zum 30-jährigen Jubiläum. Ja, das stimmt schon.
Ja, hoffen wir mal, dass zum 30-jährigen Jubiläum überhaupt irgendwas kommt. Ich schaue ja immer noch drauf, dass wir irgendwann zumindest bei den Classics auch noch sowas wie Crystal oder Detektor kriegen würden, geschweige denn die Charaktere, die wirklich als Figuren damals erschienen sind. Aber machen wir mal weiter. Es geht immer noch um die Neo-Vintage-Figuren von Super 7. Der User Mitor fragt da, es gab doch schon vor diesen Figuren Filmation-Köpfe, unter anderem von Shapeways, eben für Vintage-Figuren. Die sahen laut ihm doch 10-mal passender und besser aus als die aktuellen oder etwa nicht. Na gut, darüber kann man sich streiten. Aber er meint jetzt, hat Super 7 bewusst diesen Original-Vintage-Look als Mix gewählt oder war da irgendetwas Rechtliches dahinter? Also er fragt jetzt, ob Super 7 halt dieses Design aus rechtlichen oder aus gestalterischen Gründen gemacht hat. Wo ich jetzt definitiv auf gestalterisch setzen würde. Rechtlich ist da nichts dahinter, weil diese Shapeways-Sachen sind ja von Customizern, wenn, dann haben die eher rechtliche Probleme, oder?
Ja, ich finde, bei Shapeways ist ja auch immer zu bedenken, dass das halt Einzelstücke sind. Also vor allem dann die Bemalung, weil du kriegst ja bei Shapeways, kriegst du es ja nicht bemalt, wenn du es da drucken lässt, sondern du kriegst halt die eine Farbe, die du willst, und dann musst du es noch oder du kannst es noch bemalen. Und dann ist es logischerweise ein Einzelstück, wo man davon ausgehen kann, wenn es derjenige kann, der es bemalt, dass es dann besser ausschaut als die Massenproduktion. Aber das ist ein anderes Thema. der Stil von den Figuren ist, glaube ich, bewusst einfach ein Mix aus dem Vintage-Look und dem Filmation-Look. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, das ist eine Entscheidung, die Super 7 ja so gefällt hat, dass sie das toll finden. Eben, wie wäre es, wenn die Figuren rausgekommen wären, so wie sie im Cartoon ausgeschaut haben. Und das ist es.
Ja, ich glaube, genau. Da gibt es nichts mehr anzufügen. Deswegen kommen wir zur dritten und für heute letzten Frage von User Fleischmann. Der fragt, woher kennt Adora, also die Filmation Adora, vor ihrer ersten Verwandlung eigentlich ihren Alias-Namen Shewa? Also woher wusste sie, dass sie Shewa heißt, bevor sie sich zum ersten Mal überhaupt verwandelt hatte? Gordon, Frage für dich.
Ja, mich als totalen Filmation-Fan.
Hast doch immer eine Erklärung.
Ja, was weiß ich, da gibt's dann tausend Erklärungen. Also da kann man auch einfach sagen, ja, das ist eine Legende, die um She-Ra ging, bla, die haben sie von der Horde irgendwie weitergesponnen. Oder es liegt einfach daran, dass sobald sie das Schwert in die Hand nimmt, dann geht ja die Macht von He durch sie durch und dann wird sie automatisch She-Ra, die weibliche Sonnengöttin.
Ich glaube, du hast aber wirklich schon einen wahren Punkt. Es gibt ja keine offizielle Erklärung dafür. Damit wollte man sich bei so einer Serie natürlich nicht aufhalten lassen. Aber wenn man nach einer Erklärung sucht, dann würde ich ziemlich fest davon ausgehen, dass das die Macht von Grayskull ist, die durch sie hindurchgeströmt hat und dann automatisch ihr die richtigen Worte innerlich zugeflüstert hat. Können wir uns darauf einigen?
Ja. Würde ich auch tatsächlich so einschätzen, ja.
Okay. Ja, wir haben auch noch weitere Hörerfragen, die kommen in den nächsten Folgen dran. Wenn ihr uns eine Frage stellen wollt, dann macht das gerne bei uns im Forum auf playdeturnia.de oder schickt uns die Frage an quartett@playdeturnia.de. Wenn ihr euch auch wundert, dass eure Frage schon so lange nicht beantwortet ist, dann fragt auch gerne nochmal nach. Es kann wirklich manchmal sein, dass mir eine durch die Lappen gegangen ist. Ist nichts Schlimmes dahinter, gerne mal nachfragen. Und was wir diese Folge jetzt auch noch nicht haben, das sind Moto Classics Biografiebesprechungen. In der letzten Folge hatten wir das als Bitte bekommen, das werden wir auch machen, aber heute haben wir noch ein volles Programm mit unserer Hörspielbesprechung. Deswegen warten wir noch ein bisschen mit den Biografien ab. Jetzt kommen wir erstmal zu den News. Ja, News hatten wir ja schon, die wichtigste überhaupt mit den deutschen GameStop-Filialen, den Neo-Vintage-Figuren und Reaction Scarecrow da. Aber es gibt noch was anderes, nämlich wir hatten letztes Mal über Wave 4 der Club Grayskull-Figuren geredet, die ja bestellt werden konnten, beziehungsweise vorbestellt werden konnten. Und ich glaube, es war keine 24 Stunden nach unserer Aufnahme, da wurden auch schon weitere Zubehörteile, beziehungsweise das gesamte Zubehör für die Figuren gezeigt. Und da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil obwohl das digitale Renderings waren, die gezeigt wurden, war da etwas sehr Relevantes. Ich habe mich nämlich tierisch über das Zauberschwert von Prinz Adam aufgeregt und dann kommt auf einmal raus, neben diesem absolut räudigen Schwert ist noch ein zweites dabei mit Verwandlungseffekt und dieses Schwert ist aus meiner Sicht perfekt gelungen, muss ich sagen. Und ja, wie seht ihr das?
Also ich bin tatsächlich noch nie so verärgert gewesen von dem Filmation-Schwert vom He-Man.
Was?
Ja, ich hab da nicht so die Leidenschaft wie du wahrscheinlich.
Judas!
Es ist halt ein Zauberschwert. Aber ich finde tatsächlich auch jetzt im Vergleich, also jetzt unabhängig, ob es gleich ausschaut wie im Cartoon oder nicht, mir gefällt auch das Schwert an sich mit dem Verwandlungseffekt, also das Schwert da drin, gefällt mir auch besser irgendwie von der, wie auch immer, Form. Und natürlich der Verwandlungseffekt, also wenn sie den cool hinkriegen und wie auch immer, ob der aufsteckbar ist oder ich hoffe, dass er aufsteckbar ist, weil dann kann man ja eben das Schwert an sich auch nutzen. Also wenn sie das cool hinkriegen, dann ist das tatsächlich auch ein Highlight in dieser Wave. Also dann behalte ich den Prince Adam ja sowieso. Also das ist ja schon eine coole Sache, weil das kommen wir dann ja auch für jeden He-Man dann her, immer. Also
ja, ich hoffe auch drauf, dass dieser Effekt abnehmbar ist. Ja. Aber was sagst du dann zum Zubehör von Shadow Weaver?
Ja, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Die zwei Zauberstäbe da und der gut, also der Magical Blast, also der Zauberstrahl, weiß mit grüner Spitze, der schaut schon verdächtig nach einem Dalamak. nach einer Dynamax-Strahl-Variante aus. und ja, das ist mir jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Also die Figur langt mir vollkommen als Leistung in dieser Wave und ja, sie hat ja jetzt auch einen Ständer dann dabei. Der wird ja nicht gezeigt in dieser Zubehörübersicht. Ich hoffe, dass der transparent ist und in Silber wie bei den PowerCon Exclusive letztes Jahr. Aber ich hoffe, dass dort das Budget da ist bei Made-to-Order-Figuren, also bei regulären Made-to-Order-Figuren. Und ja, ich denke mal, mit ihrem Zauberstab, das kann man schon hinstellen. Den, so Blast, die nehme ich immer eher selten her, so Effekt. Weil die dann echt? Immer so voll, die brauchen so viel Platz, was die in dieser rausstehen.
Ich weiß nicht, ja, okay, das verstehe ich. Aber abgesehen vom Platz finde ich gerade dieses Ding mit den Effekten so extrem überfällig. Ich finde, das wurde ganz lange vernachlässigt, dass sie zu wenig Effekte reingebracht haben, weil wir eben ja gerade bei den Masters so viele haben, die entweder coole Blasterschüsse machen oder eben Magieeffekte machen.
Ja, aber ich finde eben, wenn das...
Bei Caster Spella damals schon geil gefunden.
Ja, okay, da geht's. Aber da haben sie es ja auch, da ist ja auch so komisch, dass das nur an der Hand vom Schild geht und nicht an der anderen Hand, aber egal.
Doch, das geht auch an der anderen
Hand. Aber da muss ich schon ziemlich drauf friemeln.
Nee, also wenn du mal zu mir kommst, dann kann ich es dir zeigen. Klar, auf die andere geht es nicht so angenehm rutschig, flutschig wie auf der anderen Hand, aber es geht bei beiden gut. Also ist gar nicht so
schwierig. Probier ich mal. Aber es gibt, ich finde halt also diesen Strahl jetzt vom Mandalamak und den Strahl, das finde ich halt so. Ja, das ist halt so eine Stange und das schaut halt meiner Meinung nach nicht ganz so cool aus. Es gibt ja bei anderen Serien coole Effekte, ja. Das geht schon, ja. Eben dieser der Verwandlungseffekt beim Schwert, sowas, ja, das ist schon cool.
Ja, die Mortal Kombat-Figuren zum Beispiel oder die Aliens-Figuren von Necker, die haben ganz tolle Effekte drauf. Und der Dylamag-Schießeffekt, der ist halt viel zu plump gemacht gewesen, auch wenn es für Filmation gedacht war. Aber das Zauberschwert, den Effekt finde ich geil. Oder Manuel, ist doch geil.
Also der gefällt mir in der Tat auch recht gut. Ich weiß nicht, wie es dann mal wirkt, wenn man das dann wirklich mal in Händen hält, beziehungsweise eigentlich dann He-Man oder... Wen gibt man das in die Hand? He-Man oder Prinz Adam jetzt?
Aber eigentlich muss es ja wirklich bei Prinz Adam sein, weil die Blitze ja kommen, wenn Adam das Schwert in die Höhe hält.
Ja, das stimmt. Und welchen Adam? Dem Lachenden oder...
Nein, im regulären
natürlich. Nein, natürlich. Also, wie gesagt, das Ding gefällt mir ganz gut. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann real aussieht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es dann bei dir, Sebastian, bewundern kann. Ideal in Pose gesetzt und sowas. Aber die Idee ist gut. Gab es bislang noch nie. Genauso wie natürlich auch diesen Verwandlungs-He-Man, den wir ja auch, keine Ahnung, viele 30 Jahre haben warten müssen. Stelle ich mir echt gut vor. Wobei, jetzt lass mal überlegen, wenn man das Prinz Adam in die Hand drückt, aber wir nur einen Verwandlungs-He-Man haben.
Also du meinst jetzt mit dem Handgelenk, oder?
Richtig. In welche Pose bringe ich denn jetzt Prinz Adam?
Ja, das geht schon.
Also eigentlich, jetzt macht sogar dieser Filmation Ultimate He-Man Sinn, dass er das Schwert ja nicht mit dieser Hand so hochstrecken kann wie die Mattel-Version, weil wenn man jetzt Adam mit dieser Pose mit hochgestrecktem Schwert hinstellen würde, mit dem Blitzen zusammen, könnte man vor den Adam den He-Man stellen, wie er das Schwert waagerecht vor sich hält.
Okay. Also quasi so eine Caught-in-the-Act-Szene.
Ja, und das Problem ist nur, der Prinz Adam hat ja auch nicht diese Hand, die in den Himmel gereckt werden kann.
Ja, genau.
Soweit wir wissen. Ja. Also da hätte Super Seven fast schon was gemacht, wo ich gesagt hätte, boah, das ist so abstrus nerdig, das ist schon wieder genial. Aber auch nur fast.
Auch nur fast, ja.
Na gut. Gordon, hast du noch was dazu zu sagen?
Nö.
Wunderbar. Ich habe halb damit gerechnet, dass irgend sowas kommt. Nee, weiter. Ja, Gordon, die nächste Nachricht ist etwas für dich. Neue Drehbuchautoren für den Masters Kinofilm. Was sagst du? Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen, außer, ja, komm Matthias, machen wir es kurz, aber sag zumindest, welcher Sesselpupser jetzt wieder dran rumschreiben darf.
Es sind zwei. Es sind Art Markham und Matt Holloway und ich kannte sie vom Namen an nicht, aber sie haben tatsächlich das Drehbuch für Iron Man geschrieben, juhu, weil ich fand ihn gut, aber sie haben auch das Drehbuch für Transformers The Last Night geschrieben. Oh mein Gott. Also den ersten, wie gesagt, Iron Man fand ich hervorragend. Und bei Transformers The Last Night bin ich schon beim Trailer Kopfschütteln davor gesessen. Naja, es liegt ja nicht immer nur am Drehbuch, wie ein Film wird. Also schauen wir mal. Sie haben jetzt ja auch anscheinend das Drehbuch für diesen Man in Black International geschrieben.
Oder?
Nee, das ist jetzt auch eine Fortsetzung wieder von Man in Black. Ich weiß nicht, ob es ein Prequel ist oder ein Sequel oder ein was auch immer. Reboot gibt's ja, ich weiß es nicht. Ich habe den Trailer tatsächlich angeschaut, aber ja, es sind halt Leute, die Aliens.
Es soll, so wie ich es verstanden habe, ein Sequel sein, das in dem Universum der Man in Black spielt, aber eben nichts mit Will Smith oder Tommy Lee Jones zu tun hat.
Aha.
Ja, so habe ich es verstanden. Aber das bietet sich eigentlich bei dem, sagen wir mittlerweile, Franchise sogar an, dass man das auf die Weise macht.
Okay. Ja. Nee, also wie, sonst kenne ich die nicht. Und ja, also irgendwie ist es ja tatsächlich immer noch irgendwie offiziell, dass dieser Film gemacht wird. Also es gibt immer noch den Eintrag bei Sony als geplanten Film für 2019 in ihren, also das war dann irgendwo im He-Man-Org-Forum, in irgendeinem Quartalsbericht haben sie das immer noch aufgelistet. Ja.
Sony urging for a franchise since 2010.
Ja, und irgendwie ist jetzt tatsächlich auch Mattel Films, über die ich im letzten Podcast noch so gesagt habe, die machen ja gar nichts. Also sie haben ja tatsächlich irgendwie jetzt was mit Barbie-Film angeleiert und
hoffentlich ein Realfilm.
Ja, mit Margot Robbie, also der Harley Quinn aus Suicide Squad.
Ah, sehr gut.
Und
die sieht wirklich ein bisschen aus wie Barbie.
Ja. Und ja, irgendwie sind sie jetzt dort tatsächlich auch beteiligt an diese, also mit den neuen Drehbuchautoren, aber was das jetzt, irgendwas passiert da, aber.
Vor allen Dingen, Alter, sie haben noch nicht mal angefangen zu drehen.
Und nee, also das ist ja eh.
Wollen Ende diesen Jahres fertig sein.
Ja, das ist da, glaube ich, kann man klicken.
Warte mal, also du hattest ja in den Artikel, ich glaube, du hast den Artikel geschrieben
auf
PE, ne? Du hattest ja reingeschrieben, irgendwie so das erste Gerücht kam Oktober 2004 oder so. Und das Witzige ist, also ich kann das wie gesagt immer nur wiederholen, mich ärgert das, dass ich diese Zeitschrift damals nicht aufgehoben habe, als ich 98 im Kino gearbeitet habe, war in einer von diesen, das war so eine Kino-News-Zeitschrift, da wurden immer irgendwelche aktuellen Projekte oder sowas besprochen und schon da wurde ein neuer Masters of the Universe-Film angekündigt. Das heißt, diese Scheiße geht jetzt 21 Jahre lang so. Ja? 21 Jahre ist das jetzt her, dass ich diesen Quatsch gelesen habe, dass es angeblich irgendwann mal einen neuen Masters-Film gibt. Und damals, da war noch hier Superman mit Nicolas Cage im Gespräch.
Ja, stimmt, genau.
Auch noch das war noch zu der Zeit, wo Jim Carrey seinen Gegner spielen sollte, einen durchgeknallten Androiden. Das war die gleiche Zeitschrift und da war nämlich auch dann so kleine Artikel dazu drin, dass irgendjemand Masters of the Universe dann eben als Film neu auflehnen will. So, und da muss man sich doch wirklich so lange mal fragen, Alter, Leute, also 21 Jahre lang, ne, das Ding ist jetzt erwachsen, dieser Witz ist jetzt erwachsen, jetzt ist mal gut.
Ja, ist eine ganze Generation damit aufgewachsen.
Ja, aber wirklich, ey. Unfassbar.
Faszinierend.
Ja, Kinofilm. Wahnsinn. Manuel, freust du dich auch auf den nächsten Spider-Man-Film?
In der Tat, selbstverständlich. Ich glaube, ich bin da genauso begeistert. Freue ich mich drauf, wie auf die anderen Marvel-Filme, die kommen werden. Reden wir gerade über Marvel oder über Masters?
Ja, die bringen wenigstens 3 Filme pro Jahr raus.
Oder? Wir reden jetzt über Marvel.
Ja, weil das mal was Gutes ist.
Genau.
Ich finde das witzig, was du gerade gesagt hast, Gordon. Ich habe 98 auch im Kino gearbeitet. Ich kann mich leider an die Zeitschrift nicht erinnern, dass ich die gelesen habe. Ärgert mich jetzt fast so ein bisschen. Naja.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe noch so eine andere liegen, die hatten wir auch bekommen. Da waren noch so Nachinformationen. Die habe ich nämlich noch von hier Star Wars Special Edition.
Oh.
Und das war die 98er Ausgabe, wo sie dann nochmal so ein paar Updates gegeben hatten zur Special Edition und bla. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant, obwohl der ja schon 97 in den Kinos war.
Ja, genau.
Deswegen, es ärgert mich so sehr, das war halt, wie gesagt, die war nur für Kinobetriebe selbst. Das war halt keine so eine Zeitung, die du irgendwo am Kiosk kaufen konntest. Und mich ärgert es wirklich, dass ich das Scheißding nicht aufgehoben habe.
Hm. Ja, naja. Liebe Zuhörer, ihr merkt schon, über den Masters-Kinofilm gibt es eigentlich nicht wirklich was zu sagen, außer dass das Personalkarussell sich weiterdreht und ja, wir trotzdem nach wie vor nicht einmal einen Cast haben. Ich warte immer noch drauf, dass wir einfach irgendwie, keine Ahnung, Emoji, die Fortsetzung als 5-Minuten-Film mit Masters-Emojis im Dezember diesen Jahres sehen werden. Im Vorprogramm von Barbie, keine Ahnung.
Emojis.
Der Film. Ja, aber ist das so unwahrscheinlich, dass es eventuell doch ein CGI-Film wird?
Also ich frage mich mittlerweile, ob das nicht wirklich geschehen könnte. Aber selbst das ist ja auch so eine Problematik, weil wir noch gar keinen Sprechercast oder sowas
gehört haben. Ja, ja.
Also wenn irgendwas in Mache wäre, selbst ein CGI oder Zeichentrickfilm in dem Sinne, irgendwas animiert ist, müsste der mittlerweile auch schon so weit fortgeschritten sein, dass man von irgendeinem Sesselpupser in irgendeinem Studio gehört hätte, oh, ich habe da gerade ein Konzept entworfen. Ja. Aber nix. Machen wir mit was Interessanterem weiter. Jo. PowerCon Exclusives 2019. Ja, es wird dieses Jahr wieder eine PowerCon in den USA geben und es wird wieder exklusive Figuren zu der Zeit geben, beziehungsweise generell Exclusives. Diese Exclusives werden nach der New York Toy Fair bekannt gegeben, aber man weiß jetzt schon, es werden alles Collector's Choice Figuren sein, also keine Filmation Figuren, sondern klassisches Moto Classics, und zwar ein Dreier-Set und eine Figur auf Einzelkarte. Und es gibt noch dazu einen ca. $50 teuren unbekannten Artikel, der aber kein Toy sein wird. Und diese Sachen können ab 9.3. vorbestellt werden. Und sie werden dieses Jahr den Preis auch ein bisschen höher machen für Leute, die nicht auf der Convention sind. Und die werden auch später bestellen können als die Leute, die an der Convention teilnehmen. Denn die Stückzahl ist schon jetzt begrenzt. Richtig, Matthias?
Ja, das ist anders als letztes Jahr oder in den letzten Jahren. Da war es ja auch Made to Order wie die regulären Figuren und da konnte man ja auch als Nicht-Teilnehmer schon gleichzeitig mit den Teilnehmern über dieses über diese Bestellsoftware oder über so Sammelbestellaktionen wie von uns oder von der GrayscaleCon bestellen. Und das ist heuer noch nicht ganz klar. Also ob da jetzt da die GrayscaleCon einer dieser Resale-Partner ist oder nicht, wissen wir nicht. Und ist eben erst dann auch nach Abschluss der Teilnehmer-Vorbestellaktion. Und es könnte halt theoretisch sein, dass wenn aus irgendwelchen Gründen es ganz viel mehr Teilnehmer gibt als letztes Jahr und die auch aus irgendwelchen Gründen viel mehr Figuren vorbestellen, dass die dann auch ausverkauft sind.
Wobei man da aber zumindest sagen kann, weil Staples geht davon aus, dass ja, nur die Leute, die ganz, ganz spät irgendwo dran sind, vielleicht leer ausgehen könnten. Und es gibt eine maximale Bestellmenge pro Person und pro Haushalt und schlag mich tot. Also da kann jetzt nicht irgendein Händler oder
kann Scalper jetzt 100.
Oder okay. So. Ja, die können jetzt nicht irgendwie 50.000 holen und Moment wird dran gearbeitet, dass schon jeder, der die Figuren wirklich will, die auch bekommen kann.
Sehr gut.
Ja. Der Preis ist ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, pro Artikel $5 mehr, um die Kosten zu decken. Weil ich glaube, die Produktionsmenge, die steigt nicht von Jahr zu Jahr, sondern sinkt eher. Was natürlich auch wieder zeigt, dass das halt schon stark nischenbedingt ist. Wobei, ich habe ja die letztes Jahr nicht geholt. Mittlerweile bereue ich es ja bitter, dass ich die 2018er Exclusives nicht gekauft hatte. Deswegen werde ich dieses Jahr auf jeden Fall da sein. Aber ich glaube, jetzt ist eigentlich, nachdem sie auch aktuell Teaser bringen, eine ganz gute Gelegenheit. Wir haben letztes Mal schon für die nächsten Figuren von Collector's Choice, Wave 4 ist es dann, Wave 3, da hatten wir ein Tippspiel gemacht. Machen wir doch jetzt was für die PowerCon Exclusives. Wer möchte denn gerne anfangen mit seinen Tipps?
Also ich finde es wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt. Also dadurch, dass ja die Vorgabe ist oder die Bedingung, dass es Repaints sind, also zumindest die Collector's Choice Figuren sind alles wirklich strikte Repaints von bestehenden Formen sein. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob das jetzt sich nur beschränkt auf Super 7 Formen oder auf späte Mattel-Formen, weil sie haben es ja zum Beispiel beim Streetor oder bei den Ultimates ja auch hingekriegt. Oder jetzt sogar bei den Club Grayskull. Ich habe
erwähnt, dass sie in bestimmten Fällen irgendwo da schon auf Mattel-Formen wohl zurückgreifen können. Wie ich gesagt habe, dann müssen sie halt hier oder da was anmieten. Also ich würde das jetzt grundlegend nicht ausschließen, aber du sagst das schon richtig. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu den letzten Jahren, es wird keine neuen Formen geben. Das Einzige, was eventuell neu gemacht werden kann, das sind sowas wie Stoffzubehör, also was weiß ich, ein Stoffumhang oder sowas, das dazu kommen kann. Aber jetzt nicht ein neuer Kopf oder sowas. Das muss wirklich alles aus bestehenden Teilen sein. Aber traust du dich, Matthias, irgendwas zu tippen?
Ich schwank immer her. Also da, es gibt ja mittlerweile ein pinkes Teaserbild und ein grünes und ein total komisch graues und ein schwarzes. Und bei der Pinke, da würde ich tatsächlich, ja, weil das so gesprenkelt ist, pinke Tila. Tila haben wir schon so früh irgendwie und Sorceress auch. Aber ich würde jetzt mal eher pinke Tila schätzen, dass das die Einzelfigur ist, glaube ich.
Okay, pinke Tila wird für dich gelockt.
Und das Dreierpack ist halt auch so eine Frage, weil das muss ja dann irgendwie so eine Art gemeinsame Logik haben. Da wird ja auch hart gerüchtet, dass der Slamurai, also der weiße Ninjor und zwei Snake Trooper sind, also Horde Trooper mit Schlangenköpfen. Das würde ich jetzt mal sagen, auch wenn ich es unlogisch finde, dass so Army-Bilder so limitiert sind, aber Logik. Aber ich würde sagen, Slamurai mit zwei Snake Troopern, also den Horde Troopern mit Schlangenköpfen.
Okay, das ist das Three-Pack.
Das ist Three-Pack.
Das ist das
Three-Pack. Da passt zwar das Grüne jetzt überhaupt nicht dazu, aber.
Okay.
Vielleicht ist ja eine Schlange grün. Haha.
Ja, wer weiß. Aber ich locke auch diese Sachen für dich. Ja. Hast du noch einen Tipp für das Nicht-Toy-Item?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Nicht-Toy ist. Also ich habe das so verstanden, dass es einfach nicht Masters of the Universe Classics, also Collector's Choice oder Club Grayskull ist, sondern was anders von Masters of the Universe.
Na ja, gut, auch, wenn du es so sehen willst, ich lasse dir freie Bahn.
Okay, dann würde ich sagen, es ist ein Slime Pit Neo Vintage He-Man.
Wow. Okay, Matthias, haben wir das mal fest. Manuel,
wäre das nicht auch ein Toy?
Ja, ich sag ja, ich hab die Einschränkung so verstanden, dass es eben kein Classics. Keine Classics-Figur ist, also und nicht allgemein kein Spielzeug oder keine Figur.
Genau. Na gut, Gon, traust du dich?
Ist es denn jetzt tatsächlich so, dass es dann nur Repaints sein können oder könnten jetzt theoretisch auch die Formen von Super 7 neu zusammengesteckt werden?
Das kann auch sein.
Das kann natürlich sein, so dieses Kit-Bashing.
Genau.
Ich gehe jetzt einfach mal bei den Pinken, gehe ich dann einfach mal auf die Pink Sorceress, auch wenn das boring ist, aber es ist halt, wie es ist. Dann sage ich einfach, damit man Raptrap nochmal benutzen kann, Cursed Skeletor.
Ah, stimmt.
Das ist immer so schön billig dann, ne? Und, ich weiß nicht, vielleicht noch irgendein Steinjockel. gab's noch irgendeinen Steinjockel, den wir vergessen haben in den Minicomics oder so?
Also du meinst einen Felsling?
Ja.
Ja, es gab da noch weitere.
Ja, irgendeiner von denen. Keine Ahnung, wie die alle hießen. Das könnte ich mir irgendwie noch vorstellen. Und dann weiß ich nicht, was haben wir denn sonst noch so? Das hatten wir auch schon. Das ist echt schwierig. Was passt denn da noch? Vielleicht noch in Karks Oberkörper oder sowas könnte ich mir noch so einen Trooper oder sowas vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, haben sie die Rechte an den Film Trooper?
Das ist ja auch ein großes Gerücht, dass sie das vielleicht jetzt haben, aber weiß keiner.
Nichts Genaues weiß man nicht, aber du darfst es tippen, wenn du
willst. Ja, ich nehme einfach mal so einen Film Trooper. Könnte mir auch vorstellen, dass zwei Filmtrooper und ein God-Skeletor da drin sind. Ja, das wäre auch machbar, aber ich bleibe jetzt erstmal bei denen. Und dann ein unbekannter Artikel, der kein Toy ist oder zumindest kein Classics-Toy, ja?
Ja.
Wenn das irgendwie... Könnte also theoretisch auch ein Reaction sein, wenn man ganz langweilig ist oder was.
Auch, oder irgendwas. Also, das da.
Dann sagen wir mal, was haben wir denn noch so? Ein Roadripper.
Road Ripper Man.
Ja. Nein. Road Ripper. Obwohl, nee, warte mal, Road Ripper wäre ja dann auch ein.
Das wäre ja auch Classic.
Ja, Classic Story. Das macht ja keinen Sinn. Nee, dann, warte mal, dann nehme ich. Was haben wir denn noch so für die? Ach, ich mache das ganz billig. Ich mache, weil es gerade irgendwie ja in war, Anti-Hime als Neo-Vintage.
Ja.
Neo-Vintage Anti-Hime. Ja, wen würde es wundern?
Sehr gut.
Okay. Manuel, möchtest du auch tippen oder soll ich?
Nee, mach du mal bitte.
Mache ich erstmal. Ja, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass da so große Schwierigkeiten für einige auch bei den Anwesenden hier herrschen, Tipps abzugeben, denn ich finde, das Ganze ist relativ gut nachvollziehbar. Okay, ich muss zugeben, die Teaser haben mich jetzt auch teilweise ein bisschen verwirrt, wo ich dann sage, das könnte ich mir auch vorstellen, ohne diese Teaser zu benennen. Also das Dreierpack ist für mich eigentlich das am leichtesten nachvollziehbare. Da glaube ich mit ziemlicher Sicherheit, dass wir den Slamoway und zwei Snake Trooper kriegen werden. Damit sind nämlich diese in Anführungszeichen 1988er, 1987er Figuren, die damals geplant waren, vollendet, die sie schon vor 2 Jahren angefangen hatten mit ihren Dreier-Sets. Und es macht dann auch Sinn, ja, die Snake Trooper sind Army-Bilder, aber man kriegt schon 2 Trooper in einem Set. Und Val Staples wird vielleicht auch darauf spekulieren, dass es halt auch Leute gibt, die dann vielleicht sogar mehrere Dreier-Sets holen, damit sie mehr Trooper haben. Er kann dadurch eben mehr Geld verdienen. Beziehungsweise, da geht es ja nicht darum, mehr Produkte irgendwo herstellen zu lassen, sondern sein Kontingent, das geplant ist, abzuverkaufen. Wir wissen, dass es teilweise schon nicht ausverkauft war früher. Und ich glaube auch, dass es deswegen möglich ist, wenn eben Super 7 entweder auf die Formen von Mattel zugreift oder selber auch zum Beispiel schon Trooper-Formen geplant hat. Ich glaube, dass wir irgendwann den Filmation Trooper sehen werden, aber in dem Fall glaube ich, dass sie sich Formen von Mattel noch mal ausgeliehen haben. Und bei Slamoway kann man ja auch statt dieser Rüstung dann einfach einen Stoffüberzug machen. Denn dieses Brustwappen, was der Drache bei Ninja ist, das ist halt irgendwie so ein komisches Schriftzeichen bei Slamoway, das müsste man natürlich komplett neu modellieren. Und wenn man da einfach statt der Rüstung den Stoffüberzug macht, hat man das Problem schon weg. Ja, dann Snake Trooper ist ja sowieso komplett zu machen. Diese Einzelfigur ist irgendwo witzig. Ich hatte oft überlegt gehabt, ja, die könnten doch einen Gorpo mal machen. Und wäre es jetzt drum gegangen, dass sie Filmation-Modelle benutzen, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass wir eben pinke Teela, pinke Zauberin und einen Gorpo auch bekommen hätten, weil diese Filmation-Formen halt überwiegend schon vorhanden sind. Aber nachdem wir jetzt Collector's Choice haben und auch noch so Teaser bekommen mit grünen Teilen, glaube ich, läuft es bei der Einzelfigur tatsächlich auf einen Slime-Pit-Teamen hinaus. Ich könnte mir auch einen Platino von Fuerza T vorstellen. Ihr wisst schon, dieser Typ, der grüne Haare hatte, Fistos Faust und so. Das fände ich sogar noch passender, weil ich glaube, Super 7 hätte sehr viel Potenzial, das Slime Pit selber mal anzubieten und die Slime Pit Teaming-Figur anzubieten. Die würde sich, glaube ich, auch gut verkaufen. Aber wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden soll, dann würde ich eher auf Slime Pit Teaming setzen. Und vielleicht ist die Figur dann irgendwie aus durchsichtigem Plastik gemacht mit ein paar Farbapplikationen. Also da kann man auch, ohne dass es neue Modelle gibt, einiges machen. Zumal bei Platino nämlich die Problematik wäre, sie müssten da eigentlich von Filmation Fisto die Faust benutzen, weil ich nicht glaube, dass Mattel noch die Form von Moto Classics Fisto vorhanden hat. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es dann Slime Pit He-Man ist. Dieser dritte Artikel, ich glaube im Gegensatz zu Matthias und Gordon nicht, dass es ein Spielzeug ist. Ich glaube nicht, dass es irgendein Filmation Road Tripper ist oder irgendwie Neo Vintage Anti-Hemen oder was weiß ich, was man sich vorstellt. Ich glaube, dass dieser Artikel dann eher was in die Richtung sein wird, dass es entweder so eine Kunstdrucksammlung wieder ist von dieses Mal Mark Taylor oder sowas, keine Ahnung, obwohl der aber auch schon eine gebracht hat. Ich glaube sogar noch mehr als eine Kunstdrucksammlung, dass wir vielleicht ein exklusives Buch kriegen werden. Wir haben ja von den Dark Horse Büchern schon lange nichts mehr gehabt und es gibt immer wieder Gerüchte, dass neue Bücher kommen und da würde es mich echt nicht wundern, wenn die auf der PowerCon jetzt, keine Ahnung, irgendwo ein Band, der erst Ende diesen Jahres erscheint, in einer exklusiven Version haben oder ein Band, den es nur dort gibt, anbieten werden. Das könnte ich mir gut für den Preis auch vorstellen. Ja, das sind meine Tipps.
Ja, was schon sehr cool ist, was das ja eigentlich jetzt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es vier oder sogar sechs Figuren sind, die auf der New York Toy Fair enthüllt werden für Collector's Choice plus die vier, da sind wir jetzt bei acht oder zehn Collector's Choice Figuren schon in dem Jahr. Und das ist eigentlich schon dafür, dass Collector's Choice ja immer wieder totgesagt wird, ist das schon ordentlich.
Ja, ist eine geile Sache.
Also ich bin jetzt schon ich finde das schon cool, wie das jetzt gerade ziemlich abgeht, gerade so aus Masters of the Universe Sicht. Also in einer gewissen Nischen, auf einem gewissen Nischenniveau, aber doch ordentlich.
Und nach wie vor warten wir immer noch auf Snake Mountain.
Und Snake Mountain, oh mein Gott.
Und ja. Ich muss trotzdem noch die PowerCon Exclusives vom letzten Jahr mir besorgen. Das wird so ein teures Jahr wieder. Oh Mann. Manuel, möchtest du auch noch Tipps machen?
Nee, da passe ich, glaube ich.
Das ist wirklich super Nerd. Ja, das ist super.
Dann darf, wenn er möchte, jetzt noch der Stefan einen Tipp machen. Der hat ja letztes Mal auch mitgetippt. Also Stefan, leg los.
Also ich bin mal gespannt, welche Figuren da als PowerCon Exclusives kommen werden, weil diese Teaser-Bilder echt ein bisschen merkwürdig sind. Aber das sollen ja auch nur so Render-Bilder sein, die noch keine tatsächlichen Fotos zeigen. Anhand von diesem einen Vorschau-Teaser, der so ein bisschen wie ein Schwert ausschaut, würde ich relativ sicher mal auf Slamurai tippen. Und passend dazu würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie ein 3-Pack machen mit Slamurai und zwei Snake Troopern. Das Rosane könnte da vielleicht auch eine Zunge sein von einem Schlangenkopf oder sowas, weil sonst könnte ich es nicht wirklich zuordnen. Bei diesem giftigen Grün von den Teaser-Bildern könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Einzelfigur dann eventuell wirklich so ein Slime-Pet-He-Man ist. Und bei dem Nicht-Masters-Artikel klingt das, was Sebastian gesagt hat, eigentlich recht plausibel. Man hat ja auch irgendwie schon vor längerer Zeit immer wieder mal im Internet Bilder gesehen, wo Pixel dann irgendwelche Figuren fotografiert. Und vielleicht nutzen sie ja die PowerCon wirklich, um da dieses Buch als exklusive Convention-Version rauszubringen. Drum schließe ich mich da auch einfach mal dran an und sage, es kommt irgendwie ein Masters-Buch als Exclusive-Version.
Liebe Hörer, es ist soweit. Im Hintergrund ertönen Fanfaren, Trommelwirbel erscheint. Jetzt passiert das, worauf ich seit Start dieses Podcasts gewartet habe. Tatsächlich, schon bevor das Hemänische Quartett überhaupt als Podcast gestartet ist, habe ich schon gesagt, ich möchte irgendwann diese Folge besprechen, nämlich Hörspielfolge Nummer 33, das Zauberschwert des Bösen. Es ist soweit. Ah, ja. Warum ist es für mich interessant? Natürlich, ich als Dragstore-Fan bin da super gerne dabei. Dragstore ist auf dem Cover. Dragstore reitet auf Nightstalker. Ja, Manuel, warum reitet Dragstore eigentlich auf einem Robotpferd?
Weil er es kann.
Ganz richtig. Aber bevor wir darüber reden, dass er es kann und was er noch alles kann, hier eine kurze Inhaltsangabe. Ja, während sie im Wald Honig sammeln werden, Bassoff und Mossman von Dragstore konfrontiert, der den legendären Icebird mit sich führt. Der folgende Kampf wird von Orko beobachtet, der in Eternis bald darauf berichtet, dass die beiden Freunde während der Auseinandersetzung plötzlich verschwanden. He-Man und die Masters untersuchen daraufhin natürlich den Ort des Geschehens, als Dragstore erneut auftaucht und He-Man nun zum Kampf herausfordert. Der noch nie in einem Kampf besiegte, in Anführungszeichen, Drachenkämpfer Dragstore kann He-Man tatsächlich schlagen. Mehr noch, das Zauberschwert verschwindet zusammen mit Icebird im Hyperraum. Wenig später trifft Dragstore dann in Snake Mountain endlich ein, wo er Skeletor nicht nur von He-Mans Niederlage berichtet, sondern natürlich auch eben vom scheinbar unwiederbringlichen Verschwinden des Zauberschwertes. Sofort bläst Skeletor zum Angriff, obwohl die Masters das natürlich erwartet haben, durch brechen die Monsterkämpfer zu spielend alle Verteidigungsanlagen. Im Zweikampf präsentiert Skeletor sein eigenes Zauberschwert. Das ist eine mit Hyperraumeis überzogene Waffe, die er von Dragstore erhalten hatte. Obwohl er He-Man damit nur leicht kratzt, fällt He-Man tot zu Boden. Die Schlacht ist vorbei. Skeletor hat Eternis erobert. Aber Während die Monsterkämpfer feiern, kann Snoutsport die übrigen Masters befreien. Mehr noch, in einem privaten Gespräch, das zwischen Dragster und Skeletor stattfindet, das die Masters belauschen können, kommt heraus, dass He-Man nicht wirklich tot ist, sondern in einen todesähnlichen Schlaf gefallen ist, aus dem er nicht mehr geweckt werden kann. Ja, die Masters lassen das aber natürlich nicht auf sich sitzen, sondern sie versuchen, He-Man zu erwecken. Ja, wiedererwecken sozusagen, indem sie mächtig Lärm machen. Trompeten und Schreie und sonst was alles. Und tatsächlich können sie He-Man aus seinem todesähnlichen Koma erwecken. Ja, He-Man ist mehr denn je entschlossen, Skeletor zu besiegen. Und er wüsste nicht, dass Skeletor lange Herr von Eternia ist. Und damit endet die Folge. Fortsetzung folgt. Ja, Wahnsinn. Der Start des finalen Fünfteilers der Hörspielserie. Unfassbar. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir einfach im Wald an. Ja, also ich persönlich fand es immer so, dieser Anfang mit Bassoff und Mossman ist schon fast wieder ein bisschen albern. Die beiden sind nur unterwegs und sammeln Honig und Bassoff nascht noch davon. Aber okay, ist dann halt irgendwo so. Das hat aber tatsächlich bei mir das so zementiert, dass die beiden Charaktere so ein bisschen zusammengehören. Und ich fand es eigentlich einen ganz ruhigen Anfang, bis Dragster eben hereinbricht. Oder wie seht ihr das? Manuel.
Ich habe bei dem Bild, wo ich mir so vorgestellt habe, wie die beiden dann da aus diesen Honigtöpfen naschen, so ein bisschen an Winnie Pooh denken müssen. Der macht das ja auch ganz gerne, wobei der, glaube ich, nichts irgendwie mit Rexford zu tun hatte. Aber ja, war nett umschrieben. Aber ich glaube, es war ja, ich weiß auch nicht, ob man als Honig hätte nehmen müssen. Aber gut, sei es drum. Ich glaube aber, das war auch natürlich nur so ein bisschen einleitend. Und es geht dann auch relativ schnell ins Eingemachte, als dann eigentlich die legendärste Szene eigentlich von allen kommt. Ne? Also Dragstore Dragstore, wir müssen uns mal dran erinnern, das ist der Typ mit diesem Reifen, mit diesem Ersatzrad im Bauch, der quasi wie ein Auto, wie ein Moped, wie ein Einrad irgendwie über die Schotterpiste rasen kann, kann er natürlich im Wald nicht. Das hat mir Gordon erklärt. Ist natürlich viel zu uneben dort. Von daher braucht er natürlich da ein Gefährt. So war es, glaube ich, Gordon irgendwie, oder? Naja, sei es drum. Also er kommt zumindest dann dort letztendlich dann an und macht dann auch gleich einen auf dicke Lippe und mault die beiden da an. Und und direkt wird dann auch Iceberg. Und was ich jetzt bis heute nicht so ganz verstanden habe, weiß nicht, wer von euch da eine Antwort drauf hat. Iceberg, klar, einfaches Englisch, Eisvogel, den gab es doch schon mal. Damals haben sie aber Deutsch benannt, jetzt reden sie auf Englisch. Der Schrei, den Iceberg davon sich gibt, ist exakt der gleiche wie aus Hörspiel Nummer 14 war es, glaube ich. Ist es jetzt hier wirklich der gleiche Charakter? Soll das der gleiche Charakter darstellen? Oder hat Europa hier einfach so ein bisschen irgendwie am Budget gespart?
Ja, also das mit Iceberg ist tatsächlich so eine Sache. Ich finde es ja in der Folge schon irgendwo spannend, wie schnell das aufgebaut wird irgendwo. Oh, verdammt, Dragster kommt. Bevor Dragster überhaupt den ersten Ton gesagt wird, redet Mossman schon irgendwie, Dragster ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Aber es ging ja zum Iceberg. Und da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich auch schon immer lange überlegt gehabt. Als Kind habe ich tatsächlich gedacht, boah, cool, der feurige Eisvogel ist wieder da. Aber in den früheren Folgen, also Folge 14 und 15, wird ja nie erzählt, dass der feurige Eisvogel aus Hyperraumeis besteht oder sowas. Es wird auch nie groß auf die Größe eingegangen. Und ich musste ja vor ein paar Jahren den Character Guide schreiben und da Icebird bzw. den feurigen Eisvogel etablieren. Und ich habe beide als separate Charaktere gesehen, weil eben Icebird aus dem Hyperraum bestand, aus dem Hyperraum stammt, aus Hyperraum Eis besteht und so weiter. Und es klingt für mich in der Folge tatsächlich so, dass nicht dieser gigantisch große Vogel da irgendwo auf Dragster und Wurm hocken kann oder neben dem fliegt, sondern dass das eher ein kleiner Vogel ist. Deswegen habe ich ja auch gerne diese Kristallversion von Soa, die bei Neftu dabei war, bei Rapstar als Iceberg bei mir aufgebaut. Ich glaube, der feurige Eisvogel war was anderes und dass es da eher entweder von H.G. Francis so ein bisschen in falscher Erinnerung gewesen oder es ist ein kurioser Zufall gewesen, wie das geschehen ist. Zumal Eisvogel ja auch im Englischen nicht Icebird übersetzt wird.
Ja, es hört sich ja also so, wie der Mossman das dann sagt, das muss Icebird sein, dass das ein Eigenname ist sozusagen und nicht eine Bezeichnung als ein Eisvogel. Ja, so, also genau. Ein richtiger Name heute, wie heute eben Mossman oder Dragstor und das ist Icebird.
Ja, ja, richtig. Also es könnte natürlich sein, dass Hage Francis gedacht hat, ah ja, Eisvogel sagt jetzt einfach als Icebird, das klingt irgendwie cooler. Das kann man ja nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen. Aber Eisvogel ist ja im Englischen, glaube ich, Kingfisher gewesen.
Ja.
Ich glaube, ich habe das als The Fiery Kingfisher dann übersetzt. Und das war für mich dann halt alles irgendwo zusammenspielen, so dass ich sage, nee, das muss ein anderer Vogel sein. Ja, aber abgesehen davon, ich versuche mich ja schon zurückzuhalten hier, aber verdammte Hacke, kommt Dragstor nicht geil rüber?
Ja, auf alle Fälle. Also der Sprecher macht es ja wirklich perfekt. Das ist denn wirklich so als Badass, würde ich das jetzt mal bezeichnen, da wir da den Mossman und den Webster, sag ich schon, den Buzz-Off da abpasst und da ihn da erst einmal er zeigt ihnen ja, wo es lang geht, sozusagen, obwohl das ja der Mossman ankündigt.
Ja, der hat ja nicht einfach nur Überheblichkeit, sondern so irgendwo, ja, der ist zu einerseits überheblich, aber der provoziert die ja dann schon.
Ja.
Also, ja, hey, wollt ihr nicht kämpfen? Ja, kommt mal her.
Ja, genau. Die,
sonst was sagt
er? Er sagt, pass auf die kleine Wespe und Mossman, der Grüne beim Honig naschen. Hahaha und so. Also, das ist schon, da geht er schon ziemlich. Geht er schon ziemlich ab und ich weiß auch nicht, das ist schon lustig, dass der so dargestellt wird, so als vollkommen auch so überlegener Kämpfer und total selbstbewusst. Und es ist schon eine coole, dass der H.G. Francis da genau auf die Idee kommt, ach, ich nehme jetzt den Dragstor als den coolen Kämpfer her. Ja, das ist schon gut.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil er als Drachenkämpfer auch noch bezeichnet wird. Ich glaube, H.G. Francis hat, als er das geschrieben hat, keine Ahnung gehabt, wie die Figur aussah und was die Figur kann. Der hat einfach Dragstor gelesen, Drag von Dragon, also Drache. Ja klar, Drachenkämpfer. Dass es von Dragstor, also dem Fahrzeug kam, ist dem nicht klar gewesen. Dadurch hat er den Charakter viel cooler gemacht, als es jemals einer bei Dragstor gedacht hätte.
Ja, stimmt.
Ist das wirklich der erste Auftritt von Dragstor? Also vielleicht auch sogar, dass er namentlich schon mal aufgetaucht ist im Hörspiel?
Oder Hörspielen? Nein. Nö, ist noch nie aufgetaucht davor.
Also es ist tatsächlich so seine...
Es ist eine Einführung. Und er ist genau. Und er ist da also schon ein Klaus legendärer Fuchs,
der hatte Kämpfer. Schon Sprechrollen, aber nicht als Dragstor.
Ja, eben. Okay. Was ich jetzt interessant fand, war, dass Mossman und Buzz auch sofort wussten, dass er in der Ebene der Ewigkeit war. Ich weiß nicht, kündigen sie das irgendwie an oder gibt es irgendwie so eine Internetseite, wo sie nachlesen können?
Naja, Eternia ist ja klein. Also am Rand des Waldes fängt die Ebene der Ewigkeit im Grunde an.
Ja, da ist wahrscheinlich ein Weg vom Wald weg und wenn man den reitet, dann muss man aus der Ebene der Ewigkeit
kommen. Kann nur der Weg sein. Ja, genau. Kann nirgendwo anders gewesen sein.
Und der war das ist so, wie wenn man sagt, der kommt aus der Fischerstraße.
Ja. Was sagst du, Gordon?
Der war auch vorher noch nie da, der Charakter, aber wir wissen sofort, der heißt Dragstor.
Ja, ja.
Ich habe schon ewig von dem gehört, der hat noch nie einen Kampf verloren. Der reitet immer auf so einem Roboterpferd. Du. Also meine Güte.
Jetzt hat er auch noch einen Vogel dabei, ist ja der Wahnsinn. Ja. Die coolste Sau von Eternia.
Ja.
Ja, Gordon, wie fandest du diese Einführung?
Ja, gut, wie gesagt, wenn man da die Figur kennt, denkt man sich natürlich auch, ne, so, passt der überhaupt in den Sattel mit dem Reifen vorne dran, so, ne, und dem Ding hinten drauf, aber okay, ja, ist ja eine Menge Platz in einem Nightstalker, ne, also von daher wird das schon irgendwie klar gehen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mir ja Dragstor auch immer so vorgestellt, weil der ja nun mal auch so eine Maske hat, ne, Den habe ich ja natürlich irgendwie gedacht, der redet wahrscheinlich eher so ein bisschen Darth Vader-mäßig oder so, ne? Halt irgendwie so. Ja, das hätte ich mir zumindest irgendwie vorgestellt. Ja, nö, aber der palabert halt einfach ganz normal daher. Ja, was seid ihr denn für Pfeifen hier, ne? Euch mache ich mal richtig alle hier von meinem hohen Ross herunter. Also ja, ist ein bisschen schwierig. Ich kannte die Folge ja schon vorher, witzigerweise nicht aus meiner Kindheit, sondern lustigerweise deshalb, weil ein ehemaliger Bandkollege von mir sich so über die Folge aufgeregt hat. Irgendwann mal, wir hatten mal nach einer Bandprobe, sind wir noch zum Grillen gegangen und so, und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Masters of the Universe und dann hat er nämlich genau von dieser Folge gesprochen und das war der Grund, warum ich sie mir dann überhaupt erstmal angehört habe, weil das, was er mir da erzählt hat, das konnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich passiert. Wir kommen hinterher zu der Szene und dann sage ich euch, worüber er sich beim Grillen aufgeregt hat.
Okay, ja, dann fangen wir doch mal mit dem nächsten Kapitel an, nämlich man hört nur noch Kampfgeräusche und irgendwie ein Geschrei. Man kann sich schon vorstellen, ja, Bassoff und Mossman dürft's nicht so gut gehen, aber die Szenerie schwenkt zum Königspalast, wo gerade He-Man mal so richtig stark am Pumpen ist und Snoutsport kriegt schon einen ganz steifen Rüssel, während er da mitzählt.
Heieiei.
Aber das ist ja nicht die Hauptsache des Ganzen, sondern Orko kommt rein und berichtet, dass er heimlich beobachtet hat, der alte Spanner, wie eben Bassoff und Mossman gegen Dragstor gekämpft haben und auf einmal sind beide verschwunden. Und das ist ja schon der Hammer. Nicht nur irgendwie das, es hätte ja jede Folge irgendwie sein können. Orko kommt, oh Gott, die beiden sind besiegt worden, die liegen schwer verletzt am Boden, wir müssen was tun. Nee, jetzt ist auch noch ein Mysterium drumherum. Natürlich, trommelt Heeman sofort alle Masters zusammen und die fahren mal gemeinsam in den Wald zum Campen. Nee, natürlich zum Aufsuchen des Schauplatzes, um zu gucken, was mit ihren Freunden geschehen ist. Fand ich grundlegend auch schon eine gute Sache. Ist natürlich auch ein bisschen, finde ich jetzt, dieses Ding mit Heeman an der Kraftmaschine besser gelöst, als wenn es jetzt mal wieder Prinz Adam gewesen wäre, der irgendein Gedicht schreibt oder ein Instrument zupft oder so. Prinz Adam kommt ja überhaupt nicht in der Folge vor, sondern He-Man ist sofort da und es geht direkt zur Sache. Fand ich gut. Und im Wald geht es dann eben direkt weiter. Man-at-Arms ist dabei und da gucken sie sich schon die Szenerien an. Und Manuel, kannst du dich noch dran erinnern, was sie für Hinweise schon entdecken?
Ja, ich möchte ganz, ganz kurz eine Sache noch einwerfen. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr irgendwie mit einem Kumpel zusammen seid und der ist total verschnupft, ja, aber er putzt sich seine Nase einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, also mich macht das immer ganz nervös. Das geht mir bei Snoutspout so, wo ich sage, ey, hol dir doch mal bitte Nasenspray. Das geht ja überhaupt nicht, ja. Aber naja, gut. Es ist halt, ja,
was. So wird halt ein Elefant dargestellt, aus irgendwelchen Gründen. Ja, so wird ein Elefant
dargestellt.
Der muss immer.
Ja. Also das macht mich ganz kirre, ehrlich gesagt. Aber na gut, sei es drum. Ja, sie sind dann losgeeiert irgendwie im Blasterhawk, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und der Sprecher erwähnt dann irgendwie auch gefühlte 38 Charaktere, die alle mitgehen. Aber ja, nur zwei, drei haben irgendwie dann Sprechrolle, logischerweise. Und ich weiß gar nicht, wer es jetzt war. War das jetzt ein Charakter oder sogar der Sprecher, der gesagt hat, irgendwie Orko kommt auch mit, weil der kann eh nichts kaputt machen. Weil er
das sagt der He-Man.
Der He-Man sagt das, ja. Das fand ich auch eine ganz witzige Ding. Ach, Orko, ja, du schwebst sowieso. Du machst nichts kaputt irgendwie bei unserem Profiling hier oder sowas.
Also, ja, genau. Ja, Klassenspurzug.
Aber ich fand's wirklich mal interessant, ja. Also nicht irgendwie mal direkt nach Grayskull, sondern tatsächlich mal so, wie man es irgendwie kennt von den heutigen CSI-Serien und sowas.
Hier. CSI-Turn.
Ja, genau. Wir gehen jetzt mal zum Tatort, ja, und schauen uns das Ganze an. Ich kriege jetzt nicht mal jedes Detail zusammen, aber irgendwie sehen sie dann irgendwelche Holzdinger, die da abgeschlagen wurden und irgendwie der Baum wurde beschädigt.
Es ist eine Scharte oder eine fette Lücke im Baum, aber das Holzteil fehlt.
Richtig, richtig.
Und das ist natürlich höchst mysteriös. Wie kann das sein?
Ja, weil es nirgends rumliegt.
Es liegt nirgends rum und das ist eine X-Akte dann. Und dann ja.
Also, das habe ich mir auch sofort beim Hörspiel gefragt, wo ich im Hintergrund beim Kampf gehört habe, dass irgendwie beim Baum was rausgeschlagen worden ist, weil ich keinen Aufprall gehört von dem Holzstück. Ich dachte, irgendwas stimmt da nicht.
Irgendwas ja? stimmt
da. Das scheinen mystische Kräfte irgendwie am Gang zu sein und das hat sich ja dann letztendlich irgendwie dann auch bestätigt. Und man darf nicht vergessen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Erde war aufgewühlt. Ja? Die Erde im Wald war aufgewühlt, da hat ein Kampf stattgefunden, also nicht irgendwie Maulwurf oder sonst irgendwie sowas.
Mole Man
oder ich bin der Tunnelgräber, ich untergrabe alles und sowas, aber nee, da war die Sachlage klar. Also He-Man hat es sofort durchschaut, da war ein Kampf, ja, und ja, das kann nur letztendlich dann auf die beiden honignaschenden Winnie-Poohs.
Apropos Honig, das finde ich ein tolles Detail in der Geschichte, die der Orko noch bei der Trainingssession vom He-Man erzählt, und zwar, dass der Dragstor dann auch den Honig mitgenommen hat nach dem erfolgreichen Kampf. Das fand ich sehr.
Hat er das, ja?
Ja, das sagt der Orko, wird extra betont, und er hat den Honig mitgenommen und ist dann weggeritten.
Also das gut, Dragstor mag im Kampf nicht besiegt worden sein, aber er hat Hunger.
Ja, toll. Und das ist ja auch der beste Honig, den es jemals gegeben hat.
Ja, ist auch, ja. Ah ja, ist auch wieder wahr. Und es gibt ja auch sogar das beste Apfelmus, das es jemals gegeben
hat. aber kommt ganz ehrlich, das ist doch irgendwo auch schon wieder genial. Dragster irgendwo, legendärer Kämpfer im Kampf noch, die besiegt, macht spielend leicht 2 Mastersblatt. Und für einen richtigen Schurken gehört es sich, dass er auch noch den Honig mitnimmt. Ja, sonst wäre ja kein Bösewicht, wie der Schurke, der dem Kind einen Lolli abnimmt.
So sieht's aus. Eins muss ich noch erwähnen, das Snoutspot ist ja nicht nur, dass er so redet, als ob er verschnupft wäre. Er schreit auch die ganze Zeit. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was der da macht, ehrlich gesagt. Aber naja, er ist halt mitteilungsbedürftig. Wie gesagt, ich finde die Idee, zum Tatort zu gehen, ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch noch was sagen will, aber weil dann änderte die Szenerie wieder schlagartig und Dragstore kommt zurück. Wahrscheinlich hat er den Honig, irgendwie wollte er noch mehr Honig holen. Alles. Keine Ahnung.
Ja. Ja. Ja, das ist es ja. Während sie noch am Rätsel sind und CSI Eternis machen und dieses Holzstück irgendwo suchen, das abgeschlagen sein muss, kommt im Dragstore wieder angeritten. Und das muss man sich mal vorstellen. Man hört ja wirklich nicht viele Sprecher. Er hatte das soeben erwähnt. Aber im Grunde alles, was man sich als heroische Actionfiguren im Kinderzimmer aufgebaut hat, steht da. Ja. Und der Typ kommt allein da angeritten. Ja. Dem ist es scheißegal, wer da steht und ruft einfach, He-Man, endlich!
Ja, genau, endlich.
Tut mir leid, ich bin total am Abdrehen, aber es ist doch einfach die coolste Sau, die man sich vorstellen kann.
Ja. Aber was heißt das jetzt, Gordon, vielleicht weißt du das, ist er jetzt quasi auf halbem Weg wieder umgekehrt oder ist er jetzt quasi einmal um den Planeten außen rum und kommt wieder aus der Ebene der Ewigkeit?
Nee, guck mal, du reitest ja in die Ebene der Ewigkeit und das ist ja wie eine Ewigkeit, ne? Muss ja verstehen. So, und das dreht sich denn ja sozusagen. Also das ist ja weil das ist ja unendlich, ne? Eine Ewigkeit. Und deswegen läuft der eine 8, so eine umgekippte 8. Und dann kommt er ja natürlich da wieder raus. Und dann steht da eben so ein Snoutspout so, ne? Oh, guck mal, He-Man, da kommt hier einer angeritten. Und dann sagt He-Man, was sagst du, Wendelin? So, ja, und dann kommt er halt, ja, Mensch, He-Man, ne, hier, ich zeig's dir jetzt mal. Ja. Ich pfeife, bin gerade eine 8 gelaufen mit meinem Honig hier hinten drin, aber jetzt kriegst du mal richtig eine geballert.
Oh, er kommt, Dragstore ist einfach irgendwo durch den Wald geritten, hat da irgendwo gewusst, 3 Straßen weiter, in dem Wald gibt's halt eine Waldtankstelle mit dem Gasthof, da hat er das Pferd erstmal voll tanken lassen, ist mal schnell aufs Klo und hat dann gehört, hey, da hinten geht irgendwas ab, und hat gedacht, ach, da reiten wir nochmal schnell vorbei, ich muss zur Kreuzung.
Ja, warte mal, aber das Pferd ist ja ein E-Pferd, ne, das muss er nicht tanken.
Nein,
hat er aufgeladen am Stecker.
Das sind ja noch die 80er. Da Man at Arms war gerade an der Technologie dran, aber noch musste er Brennstoffe benutzen.
Ja, oder eigentlich Atom, oder? Atomreaktoren haben doch die ganzen Fahrzeuge immer. Also ich glaube, der Wind Raider hat einen Reaktor.
Positronische Katalysatorsteuerungen wurden irgendwann durch Zugstarter schon mal ersetzt. Aber das hat sich nicht so ganz durchgesetzt.
Die hatten da ja diese Aufkleber, wo drauf stand, Atomkraft, nein, nein.
Ja. Was ich richtig geil gefunden hätte, in dem Moment, wo Dragstore kommt, dann hört man auch sofort wieder das Geschrei vom Eis.
Oh, das nervt so ab. Immer wieder dieselbe Sounddatei.
Ja. Das stimmt. Ist immer das Gleiche, wobei ich den Soundeffekt schon irgendwo so ein bisschen mystisch finde. Ich fand ja schon beim Hörspiel Nummer 14 irgendwie...
Was meint ihr dieses Teil?
So, ja, diesen Gekreische vom
Ach so, das okay.
Und das die ganze Zeit immer dieselbe Sounddatei. Ja, genau. So richtig, schlecht.
Richtig geil hätte ich es gefunden, wenn man den Arms gesagt hätte, das kommt mir irgendwie bekannt.
Ja. Ja gut, es wäre natürlich ganz anders gelaufen, hätte Dragstore gesagt, dies ist Eisara oder Eispapagei und dann so Locha will Kekse.
Ja, irgendwie sind sie sich aber auch nicht einig, ob sie den jetzt kennen oder nicht. Also ich glaube, der Man at Arms kennt den, der sagt, oh, der legendäre Icebird. Dann ganz am Anfang sagt der Mossman noch so, ach so, ja, das muss Icebird sein. Dann 2 Sekunden später, was ist denn das für ein Vogel? Ja, und die anderen kennen, also der Orko kennt ihn auch nicht, also es ist irgendwie...
Ja. Aber das ist ja schon genial, weil dieses Viech hat scheinbar so einen legendären Status irgendwo. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die irgendwo in Geschichten davon erzählen, ja, da gibt's auch so einen Vogel, der ist aus Hyperraumeis und so. Und dann gibt es vielleicht so Skizzen, wie der ungefähr aussieht. Und dadurch wissen halt einige schon Bescheid, ja, in den alten Legenden und so wird das auch so beschrieben. Genauso sieht der tatsächlich aus, aber ich bin mir nicht 100%ig sicher... So kam es für mich rüber.
Ich glaube, ich weiß aber, was Matthias da meint, weil die haben nämlich im Schloss tatsächlich darüber gesprochen. Orko hat nämlich erzählt, dass er aus Eis aussieht, wie Eis aussieht und sowas alles, dieses komische Vieh, was er dabei hat. Aber in der Szene jetzt wieder wirkt es wieder so, als ob er mit Man at Arms überhaupt nicht zugehört hat. Und dann sagt, oh, der sieht ja aus wie aus Eis, das muss ein Expert sein.
Ja, da ist manchmal die Kontinuitätsabteilung war nicht ganz auf der Höhe.
Ja, also wahrscheinlich hätte jetzt Orko antworten müssen, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Oh, und wenn sie dann anfangen mit ihrem scheiß Hyperraumgelaber, ne? Hauptsache ein bisschen Techno-Bubble, so, ne? Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein Hyperraum ist, aber ja, das Schwert ist da jetzt, da kann er nie wieder hin, so, ja. Ach so, ja, okay, Drexor, wenn du das sagst, dann wird's wohl stimmen.
Ja, genau, weil das ist ja der Eisvogel oder Eisbird greift ja in den Kampf ein zwischen Drexor und Hime, der wohl relativ ausgeglichen ist, so wie sich das ohrt. Und dann ist plötzlich das Schwert weg. Und also das Zauberschwert und dann ist plötzlich dann sind alle total konsterniert und auch der He-Man hört sich dann total schwach an. Also dieses typische, dass wirklich das Zauberschwert
der Quell seiner Kraft,
der Quell der Kraft ist und offensichtlich auch der Quell der Motivation oder der Kraft von allen Masters of the Universe, weil die stehen ja immer noch da. Also der Dragster ist immer noch allein. Also eigentlich müssten doch jetzt alle sagen, okay, He-Man ist jetzt zwar geschlagen, aber wir sind immer noch zu 20, und jetzt greifen wir halt mal an. So,
oh, wie geil wäre das erst geworden. Also mir gefällt es ja wirklich gut, wie dieser Kampf losgeht. He-Man scheut den Kampf nicht. Dragstor ist so ziemlich der einzige Bösewicht, der wirklich mal gerne gegen He-Man kämpft. Und dann verschwindet das Zauberschwert. Da kommt auch so wirklich, ich glaube, Manet Arms ist der so oh, auch noch macht. Nein, doch, oh. Und dann sind alle total konsterniert und platt und Dragstor ist siegesgewiss und erklärt auch, ja, das Schwert ist jetzt weg, du dumme Sau, und ich hau jetzt ab und so, und ist auch noch so ganz jovial, ich gehe, Freunde, und so weiter. Ja. Und sie lassen ihn dann davon reiten, aber wie,
warum auch immer,
was wäre es denn gewesen, Dragstor hat gewonnen, erklärt den ganzen Kram, und dann ruft zum Beispiel irgendwie Snoutsport, los, pack die Männer, und
ja, verprügeln den Idioten auf ihn
los, ja, und Dragstor kämpft sich durch die Masters und reitet auch noch davon.
Ach, so wie ein Herr der Ringe, wo sie durch die Reihen der Orks so gehen, oder?
Ja, aber diesmal eben umgekehrt, dass eine Horde von Helden auf den Bösewicht losgeht und der packt's weg. Also, ich höre mit dem Nerden auf, ich arbeite ja an Dragstors Legendenbildung, ich weiß, aber das wäre ja noch heftiger gewesen.
Ja, aber jetzt ist das Zauber. Was mich ja noch wundert, der Dragstor selber war ja auch nicht im Hyperraum, oder? Der hat ja nur den Icebird und das Zauberschwert des Bösen irgendwo in der Ebene der Ewigkeit aufgesammelt und hat dann sofort gewusst, aha, damit kann ich diverse Dinge anstellen. Oder?
So war das.
Weil er hat ja auch, der erklärt ja dann, ja, wer weiß denn schon, was der Hyperraum ist, aber man kommt überhaupt nicht hin.
Ja, genau. Und wer weiß denn schon, wer es ist. Aber ich weiß natürlich genau, dass dieses Schwert daherkommt.
Ah, okay. Ja, weil das hat ja Eis drauf und dieses Eis, das macht einen He-Man sofort bewusstlos und deswegen muss sie aus dem Hyperraum kommen. Ah, ach so, ja, Mensch, also dir ist auch so ein Wissenschaftler verloren gegangen. Ne?
Aber bei der Szene möchte ich erwähnen, wo Dragstor gerade das einwirft, der weiß schon, was der Hyperraum ist. Eine Minute später erklärt Man at Arms mehr oder weniger detailliert, was der Hyperraum ist. Ja. Ausführung damit. Doch dann, wir können es nur vermuten, wir wissen es nicht.
Ich erkläre euch alles, aber niemand weiß, was der Hyperraum ist.
Genau. Super. Ach Mensch, Man at Arms. Aber wir sind uns doch einig, dass Dragstor He-Man das Zauberschwert hat, oder? Oder besser gesagt, der Icebird.
Der Icebird.
Genau.
Ja. Es wird dann später gesagt, dass der Icebird an das Schwert berührt hat und dann gab es eine Explosion oder ein Licht oder ein was auch immer, Lichtblitz, und dann war Icebird und Schwert weg.
Ja, das stimmt. Wobei zum Ende des Hörspiels, das können wir schon mal vorwegnehmen, ich glaube, es He-Man war, der sagt, Skeletor hat mir mein Zauberschwert.
Oh.
Und da ist es nämlich bezogen auf den Kampf gegen Skeletor, wo er auch mit dem Schwert kämpft. Aber in meiner Forschung war es natürlich ein normales Schwert, kein Zauberschwert mehr, weil es nicht mehr hatte.
Das stimmt, es war dann ein normales Schwert, ja.
Es wird gesagt, Skeletor hat mir mein Zauberschwert.
Naja. Der He-Man, der weiß, der hat auch einen Plan mehr, der Typ.
Ja, das stimmt.
Ja, aber er wusste ja, dass der Icebird mit Skeletor unter einer Decke, unter einer Hyperraumdecke steckt.
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Eine Hyperraumdecke.
Der Icebird natürlich direkt mit dem Zauberschwert in den Hyperraum nochmal geflogen, ne? Ja. In die vierte Dimension, weil der kann das natürlich. Mhm. So, und dann.
Ja, das ist natürlich so auch ganz praktisches Deus Ex Machina in Form von Icebird, das Zauberschwert halt komplett abhauen zu lassen. So muss man sich nicht irgendwo erstmal drum kümmern, irgendwo, dass die Helden natürlich sofort versuchen, an das Zauberschwert wiederzukommen, sondern die stehen erstmal total ratlos da, während Skeletor seinen Angriff macht.
Also ich finde es grundsätzlich, muss ich sagen, schwierig, diese Vorstellung, dass die ganze Macht am Zauberschwert hängt. Das Schwert ist weg und alle ist, und He-Man ist irgendwie noch schwächer wie Prinz Adam. Und eine Sache auch noch, vielleicht dadurch, dass er kein Schwert mehr hat, spricht er zum Schluss des Hörspiels aber trotzdem seine Verwandlungsformel, macht er öfter, ja, ist er nicht schlimm im Hörspiel. Aber was macht er mit dann mit seiner Hand eigentlich? Also, das, ja, vielleicht können wir zum Schluss nochmal drüber sprechen. Ich will vorwegnehmen, aber der Gedanke kam mir.
Macht sich Draxler nicht darüber auch noch lustig? Was, du hast die Zauberkraft?
Ja, stimmt, die Zauberkraft. Stimmt.
Ja, genau, ja, genau. Ja,
aber hier, nimm das, du Pfeife.
Genau, so sagt er, die Zauberkraft, die wird dir nichts nutzen.
Richtig, aber in dem Moment hat er gewesen noch sein Schwert. Zum Ende des Hörspiels logischerweise nicht mehr. Also ja.
So, und jetzt pass mal auf, und jetzt kommt's nämlich. Draxler hat ja das böse Zauberschwert ja gefunden, von dem er ja weiß, es kommt aus dem Hyperraum, weil da ja irgendwie Hyperraum-Eis dran ist oder sonst irgendwie was. Aber er kann es ja mitnehmen, weil er es ja von einem Pferd aufgesammelt hat. So, und dann jetzt pass auf, wenn man davon ausgeht, dass ja die vierte Dimension die Zeit ist, das heißt also der Icebird durch die Zeit fliegen kann, dann ist nämlich das Schwert, das Draxler aufgesammelt hat, ein aus der Zeit zurückgeschicktes Schwert, das er ja He-Man geklaut hat. Also er klaut He-Man das Schwert, fliegt durch die Zeit und dann kommt es aus dem Spalt wieder runter und Draxler kriegt es.
Ein Zeitparadoxon.
Sehr schön. Nicht schlecht.
Oh. Jetzt müssen wir mal weiterkommen.
Eat your heart out, H.G. Francis.
Also ich glaube, in der nächsten Szene ist irgendwie Draxler geht nach Snake Mountain und erklärt erstmal, wie toll er ist.
Genau, Skeletor steht dann da, du kommst zurück aus der Ebene der Ewigkeit, du hast viel gewagt, nur wenige sind von dort je zurückgekommen. Zum Beispiel ich selber.
Ja. Aber da habe ich mir auch schon wieder so gedacht, Alter, Draxler die ganze Zeit die große Fresse, warum ist er plötzlich irgendwie guter Kumpel mit Skeletor und macht da so ein bisschen auf Bückling? Hätte er nicht gleich reinkommen müssen und sagen, was willst du denn hier? Ich übernehme Snake Mountain, du Pfeife.
Ja, aber echt.
Ich habe einen Rat im Bauch und einen
Pferd. Ja.
Das können wir und das was vorstellen. Ich bin der Herr des Bösen und ich habe einen Rat im Bauch.
Ja. Und ein Pferd. Und was hast du? Du hast nicht mal Haut im Gesicht.
Also das ist natürlich schon eine gewaltige Logiklücke, aber unter der Prämisse, die ja sowieso in den Hörspielen immer ein bisschen schwierig ist, dass wirklich alle Skeletor treu ergeben sind, außer ab und zu Hordak, muss man ja dann tatsächlich irgendwo sehen, na gut, Draxler kommt zu seinem Herrn und erzählt ihm erstmal von den ganzen Sachen, dass Draxler aus der Ebene der Ewigkeit kommt. Ja, Folge 9 ist ja auch eine meiner Lieblingsfolgen. Es wird natürlich ein bisschen komisch, weil die Ebene der Ewigkeit oft vorkommt, ist aber natürlich auch ein bisschen weit wieder Mythenbildung auch für Draxler selbst. Aber es geht ja sehr schnell zur Sache. Skeletor ist dann halt auch irgendwo ziemlich pumpig, als Draxler ihn halt irgendwie vollschleimt. Was du nicht sagst, doch, es ist wahr und so. Er wird sich das Schwert wiederholen. Das kann er nicht. Und ab da geht Skeletor erst auf. Das finde ich cool. Weil sonst ist er wirklich bei jedem kleinen Fingerzeig sofort dabei. Und diesmal ist Skeletor erstmal misstrauisch, bis er wirklich sagt, okay, jetzt habe ich eine realistische Chance.
Wobei er einen wirklichen Plan macht er ja dann ja auch nicht, ne?
Also nö, der sagt einfach so, ach so auf zum jetzt, Angriff.
Aber genau, volle Kanone, alle raus und Richtung Eternus.
Ja, klingt natürlich einfach total bescheuert. Man denkt sich irgendwo, ja Skeletor, du reißt es wieder nicht. Aber das ist ja das Besondere. Dieses Mal gibt der Erfolg ihm recht und da kommen wir eben sofort weiter. Es geht dann sofort zum Angriff auf Eternus und in Windeseile sind die in der Stadt drin, haben alle Mauern übersprungen und es kommt zum Zweikampf Skeletor gegen He-Man und Skeletor kann He-Man mit diesem neuen Schwert wirklich besiegen. Und das nur indem die Klinge He-Man gerade ein bisschen ritzt. Da muss man sagen, Glück, dass Skeletor die Klinge offenbar sicher geführt hat. Stellt euch mal vor, unterwegs hätte er sich versehentlich dran geschnitten. Wäre alles anders ausgegangen.
Nee, das stimmt, wo ist Skeletor? Keine Ahnung, eben gerade war er noch da.
Ja, 3 Tage später kommt Orko, He-Man, ich habe gehört, Skeletor ist tot. Was? Ja, die Beerdigung findet morgen statt.
Oh, dann hätten sie ihn lebendig begraben. Er ist ja noch in einem todesähnlichen Schlaf.
Ich fand diese Szenerie, wo Eternus angenommen wird, helfen mal ganz kurz, welches Beispiel war das, wo Skeletor den Ring der Macht
Da gab es mehrere, Folge 10. Ja.
Folge, ich glaube, das war Folge 10.
Geheimnis der Mystic Mountains.
Ja, wo er dann auch in die Turles einmarschiert und alle sind irgendwie machtlos und sowas alles, ne? Das fand ich irgendwo, weiß ich nicht, besser dargestellt, weil es irgendwie so dieses Ring der Macht und ganz mystisch und so gibt's irgendwie jetzt nicht. Es ist eigentlich ja nur das Böse. Also ein Schwert, zwar mit besonderen, Anführungszeichen, Fähigkeiten, irgendwie nicht groß Mystisches, aber alle sind irgendwie nicht mehr in der Lage zu kämpfen oder verlieren auch direkt. Und nur deshalb, weil das Zauberschwert weg ist.
Ja, das sagt ja der Snautsbaut dann sogar auch zum Orko in ihrem komischen Zwiegespräch da mitten in der Schlacht so relativ locker so, hast du eigentlich Angst? Nö, aber irgendwie wäre ich schon froh, wenn es vorbei wäre, der Kampf endlich und so.
Ja.
Und das Zauberschwert hat uns allen Sicherheit gegeben und jetzt sind wir auf uns allein gestellt und dann so, okay, ja, gut.
Also das finde ich
merkst du schon, dass irgendwie dieses Zauberschwert in den Hörspielen immer so eine ganz wichtige Funktion hat. Da irgendwie die eben hier für Motivation und für Kraft bei allen zu sorgen, ja, und dass sie ohne dem komplett hilflos sind.
Für mich ist es aber eher eigentlich nur ein Kanal, weißt du, dass diese Zauberkraft auf Adam oder dann auf
Hina. Ja, eigentlich schon, ja.
Aber naja.
Naja, so oder so. Also Gordon, sag mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube schon, dass das halt auch irgendwo ein bisschen ein halbgarer Versuch ist zu erklären, warum jetzt eben keiner wirklich weiterkämpft.
Mit Sicherheit, ja. Das denke ich auch.
Ja, also nach normalen logischen Gesetzen hätte man gesagt, zumindest Man-at-Arms und Teela hätten schreien müssen, ah, egal, wir werden trotzdem nicht aufgeben, bis wir tot sind oder besiegt sind, und dass alle plötzlich irgendwo nahezu katatonisch werden, ist dann halt eher vom Autor so gewollt, weil er halt die Handlung vorantreiben muss.
Ja.
Und wir sind ja auch schon mittlerweile jetzt eigentlich im letzten Drittel sogar schon angelangt.
Ich finde, ja, weil so viel passiert ja gar nicht.
Ja.
Ich möchte bei der Szene noch einwerfen, ja, typisch Skeletor halt, ja. He-Man ist tot und alle sind natürlich entsetzt und sowas alles, ja. Und wie konntest du das tun? Punkt 1 jetzt. Aber ist egal, die waren alle ganz entsetzt, dass Skeletor trotzdem tatsächlich so weit geht, und dann kommt Skeletor Antwort, ja, es war seine Schuld. Ich habe gesagt, er soll aufhören zu kämpfen.
Ja, genau, so ein Depp.
Ja. Das fand ich wieder so typisch.
Ja, und ich finde, das hört sich also, dieses, wo dann der Skeletor zum He-Man nur sagt, ja, jetzt gib halt auf, und du hast ja eh kein Zauberschwert. Also er schlägt ihm ja dann offensichtlich sein Ersatzschwert irgendwie aus der Hand.
Genau.
Was er da aus dem Weapons-Pack anscheinend mitgenommen hat. Und irgendein blaues Zauberschwert oder so, wo keiner weiß, warum sowas rauskommt. Na, auf alle Fälle sagt dann der He-Man, ah, ich gebe nicht auf. Und das hört sich dann, und ich habe dann immer so die Vorstellung, dass der Skeletor gerade so dasteht, so mit ausgestreckten Armen, und ihn so voll gelangweilt wegheult, und er so irgendwie versucht, ihn mit seinen Fäusten zu erreichen. Und irgendwann der Skeletor so, okay, jetzt nehme ich halt mein Schwert und ritze ihn kurz. Und dann gibt's ja dann auch diesen Ton, wie er dann hinfällt, wie so ein Sack, so bum-bum. Also das wird ja auch, das ist so ganz komisch inszeniert irgendwie so.
Ja gut, nee, aber nee. Ich fand das Geräusch schon gut. So,
ja, aber
eigentlich
so.
Alles Soundeffekte. Ich meine, wäre doof gewesen, er fällt so hin.
Ja, genau, so comic-mäßig. Na, aber so, das kommt irgendwie so unvermittelt. So, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Weil er schreit ja vorher noch, ich gebe nicht auf. Und dann hört man so Faustschläge und auf einmal macht's plumps und alle schreien, He-Man ist tot und He-Man ist umgefallen.
Ich glaube nicht, dass diese kleine Wunde von Skeletor so beabsichtigt war, irgendwie, dass er sich nicht mehr in Anführungszeichen getraut hat, weil er hat ja kurz vorher tatsächlich gesagt, so ganz detailliert irgendwie, ich stoße es in dein Herz hinein. Und
ja, genau. Ja. Ja,
Naja, gut, sei es drum. Also He-Man kippt um und ist quasi tot. Ja, wobei sich dann ja auch relativ schnell dann herausstellt, wirklich tot ist er dann ja nicht. Also irgendwie so flaches wie am Atmen und ein bisschen Puls ist irgendwie dann da und sowas. Und ich glaube, die sind dann von den Troopern bewacht im Knast.
Irgendwo da im Hof oder so. Also hört sich so im Schlosshof, haben sie eine Ecke.
Oder so, ja.
Wo sie bewacht werden von den Troopern. Und ja, es heißt ja schon, dass es irgendwie alle Kämpfer sind. Also alle Helden, die da irgendwie in der Ecke sitzen. Aber man hört halt immer nur an Orko, an Man-at-Arms und die Teela, glaube
ich. Ja, das stimmt.
Und,
das
stimmt.
Ja. Ist natürlich schwierig. Man kann natürlich keine 30 Spieler organisieren. Aber manchmal ist es schon seltsam. Du weißt an sich, das sind 30 Leute. Hätte man vielleicht noch ein bisschen Gemurmel im Hintergrund irgendwie noch.
Na, aber apropos Sprecher, das ist ja auch so lustig. Da ist dann, also wie He-Man umfällt, da gibt's dann kurz so Entsetzensgeheule von wohl eternischen Soldaten, so, oh, jetzt ist es aus, oh, wir haben verloren. Und dann ungefähr 20 Sekunden später kommt dann das Jubelgeheul von den Monstern und es sind exakt die gleichen Sprecher, die dann so, juhu, wir feiern Skeletor, unser neuer Herrscher.
Diese Verräter.
Also entweder waren es eternische Soldaten, die ganz schnell auf die neue Situation reagiert haben, oder es war...
Zeig dir viel bessere Story.
Opportunistor.
Ja. Man muss flexibel sein.
Ja, man muss doch flexibel sein als Soldat.
Ich hab da aber, glaube ich, war es im letzten Hörspiel, das wir zusammen besprochen haben, auch schon gesagt gehabt, ich habe in einer dieser Szenen auch mal Orko gehört auf der Seite der Bösen.
Ja, es ist cool.
Ja, wahrscheinlich kommt dann später, nachdem alles wieder gut ist, Man at Arms befragt so diese Wachen, weil er sich das natürlich gemerkt hat. Und dann so, ja, wie kommt es, dass ihr dann sofort mitgejubelt habt und euch Skeletor angeschlossen habt? Ja, wegen dem Ring der Macht. Den gibt es doch gar nicht mehr. Wegen dem Zepter der unendlichen Macht. Ja, gibt's auch nicht mehr. Wegen der Kloschüssel der omnipotenten Macht. Was, wo ist die?
Im Hyperraum.
Im Hyperraum. Genau. Verdammt, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Ja, Pech. Ihr seid alle begnadigt. Ja, das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Finde ich interessant, aber... Ganz ehrlich, ja. Als Kind war ich auf jeden Fall schwer beeindruckt davon, dass tatsächlich dieser Sieg so ausgelassen gemacht wird. Ich meine, wir hatten schon mehrere Folgen, wo Skeletor Eternis erobern kann und die Masters komplett besiegt zu sein scheinen. Gerade wegen das Geheimnis der Mystic Mountains fühle ich mich dran erinnert. Aber bei der Folge kommt es ja wirklich so, dass sie eine wirkliche Feier auch haben. Das ist nicht so unmittelbar nach dem Sieg, wie die Folge weitergeht, sondern das ist ja dann schon geraume Zeit später. Im Grunde sind mittlerweile schon Aufräumarbeiten im Gange, beziehungsweise die Bösewichter plündern den Weinkeller und alles Mögliche. Und jetzt wird gefeiert, wenn die Masters und wie die Trottel dastehen. Das ist halt schon so ein, ich fand es zumindest sehr ernüchternd, dann wirklich mitzukriegen, okay, da wird jetzt He-Man nicht doch so schnell wieder auf die Beine kommen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Vor allen Dingen, wo du dann gemerkt hast, du bist schon auf Seite 2 und nahe zum Ende, ne?
Ja, genau, der muss doch jetzt mal gewinnen langsam.
Ja, genau, weil er nie in der gesamten Folge bis zum Ende wird ja nie irgendwas gesagt, so Fortsetzung folgt oder sonst. Das ist ja wie bei Folge 31 und 32. Ja, okay, die Folge ist vorbei. Die Geschichte aber nicht. Oh, da muss ich die nächste mal kaufen, um zu gucken, ob das noch ein gutes Ende hat.
Der Cliffhanger hier.
Darf ich mal eine Frage mal einwerfen? Glaubt ihr, dass der Fünfteiler zum Ende eine Marketingstrategie von Europa war, weil das Hörspiel eh schon am Abebben war und sie so noch, sag ich mal, besser 5 Folgen verkaufen konnten? Oder war das eher Zufall?
Also, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Es gab ja mal ein Interview mit Hagi Francis, es gab Interviews mit Heike Dine Körting. Soweit wir wissen, waren ja nach Folge 37 noch weitere Hörspiele geplant. Aber es ist nicht mehr dazu gekommen, weil dann halt irgendwo die Zahlen aus heutiger Sicht immer noch toll gewesen wären, aber aus damaliger Sicht waren die zu niedrig, um sich noch weiter damit zu befassen. Und es wurde immer irgendwie so nach meiner Erinnerung gesagt, als wäre das jetzt nicht Absicht gewesen, dass die Serie mit einem Fünfteiler endet. Wobei ich aber schon irgendwo glaube, dass Hagi Francis irgendwann immer mehr die Schnauze voll hatte von diesen Einzelepisoden. Ich meine, Folge 31 und 32 als Zweiteiler war ja dann auch schon unmittelbar davor dran. Ich glaube, der hatte entweder jetzt gegen Ende dann gedacht gehabt, okay, ich weiß, es wird jetzt nicht mehr lange fortgesetzt, jetzt machen wir da einfach nochmal irgendwo freie Schnauze, irgendwo größere Plots, ist jetzt auch egal. Oder dass er gedacht hat, wenn er nicht gewusst hat, dass es zu Ende geht, ja, okay, ich komme nicht mehr mit diesen Einzelfolgen weiter, jetzt machen wir mal ein bisschen größere Sachen. Der hat ja auch mit Perry Rhodan zu tun gehabt und so. Das kann ich mir schon beide Varianten vorstellen, dass er da schon gezielt in die Richtung gehen wollte.
Ja, also sie haben jetzt verloren und sind in der in ihrer Ecke da im Hof und da kommt ja nochmal eine Szene mit dem Dragstore, wo er auch eigentlich ziemlich cool rüberkommt.
Ja, der hier, der dann ankommt, ne? Ich bin ja nicht derjenige, der euch sagen würde, ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch ja gesagt.
also die Szene ist aber auch, ich meine, ich kann es verstehen, dass es so aufgemacht ist für die Kiddies, ne? Ja, klar, He-Man ist natürlich nicht tot, er lebt irgendwie noch. Und dann diskutiert Teela da so von wegen, also ich finde diese Szene halt so vollkommen albern, so ja, ich spreche jetzt mal mit dem Draxor. Mann, Draxor, wenn wir ihm jetzt nicht helfen, dann stirbt ihm. Ja. Also, hä? Du willst mit dem Typen, der irgendwie sonst auf die Leute direkt einschlägt, plötzlich Sense talken? So? Was ist das für ein Quatsch? Der könnte einfach sagen, ist mir doch scheißegal, stirbt er halt. Na und?
Ja, geh mit meinem, schwimmen.
Ja, ich fahre mit meinem Reifen hier weg, Mann.
Ja, also das, ja, das auch. Stimmt. Finde ich ja sehr seltsam, wie du die Teela geschrieben ist. Halt so, also die kommt da sehr naiv und ja, seltsam irgendwie rüber.
Ich geh zu Skeletor und frag ihn, Skeletor, hast du was dagegen, wenn wir He-Man wiederbeleben? Nein, ich bin ein Idiot, Teela. Mhm. Natürlich nicht.
Überhaupt kein Problem.
Bei sowas muss die Monika Gabriel sich auch gedacht haben, scheißegal, Hauptsache Kohle.
Ja, also ich weiß nicht, wäre da nicht irgendwie so, jetzt nur mal vom Schreiberischen her, wäre es da nicht irgendwie geiler gewesen, wenn sie und Man at Arms und was weiß ich meinetwegen, Snout, ja, scheißegal wäre so, also dass sie denn da alle irgendwie stehen und sich überlegen, wie können wir He-Man hier rausschmuggeln oder sowas, ja, das wäre doch echt die geilere Variante gewesen, so irgendwie, guck mal, da sind ja noch hier da sind ja noch die Wagen, wir packen ihn irgendwo unters Heu und tun so, als wenn wir Ware für Skeletor holen, so für die nächste große Feier und tricksen ihn aus. Irgendwie sowas. Also, Mann, und das ist eine Story, die schreibt man in 2 Sekunden zusammen. Also, das fand ich echt schwach. Ich, wie gesagt, für Kinder wirkt es vielleicht anders, aber das fand ich super schwach geschrieben.
Aber dafür wäre dann wäre dann nie der coole Spruch vom Draxor gekommen, dass er eben erst sagt, dass es nicht erlaubt ist, den He-Man rauszutragen zu Grayskull, um ihn zu heilen, aber er ist großzügig und sie dürfen morgen nochmal fragen.
Das finde ich eine coole Reaktion. Das war das Geniale. Das zeigt aber auch irgendwo so krass, so die Männer kommen selbst in den bescheuertsten Szenen irgendwo immer noch gut weg. Teela hat einfach total die Arschkarte. Ich mag ja die Hörspiel-Teela per se, vor allem wegen der tollen Stimme von Monika Gabriel und weil es wirklich gute Momente mit ihr gab. Aber von ich ertrage das nicht, ich gehe schwimmen über, du bist meine beste Freundin, natürlich gebe ich dir das Zauberschwert bis zu diesem Mal, so Draxor, ich verlange sofort mit Skeletor zu reden und so. Ah, das ist alles so schwierig irgendwie, die tut der gesamten Emanzipationsbewegung irgendwo keinen Gefallen, diese Rolle.
Ja, dann muss ich Captain Future zitieren, naja, nach alledem sind sie halt immer nur noch eine Frau.
Captain Shovi!
Heieiei.
Das hat ja, er schon gesagt.
Ist eine Originalszene. Kannst du auch auf YouTube, ich glaube, kannst du sogar eingeben bei YouTube Captain Future Chauvinismus oder so. weil sie wird dann bewusstlos und dann nimmt er sie ja eben nach alledem sind sie halt doch nur eine Frau. Ich musste so lachen, ey, Hammer gut.
Oh Mann, ey.
Ah, perfekt.
Ja. Perfekt war diese Szene für Teela auf jeden Fall nicht, aber wie geht es weiter, beziehungsweise zu Ende, Manuel?
Ja, also sie haben ja dann die Idee, Snoutspot hatte die Idee, He-Man nach Castle Grayskull zu bringen, was ja dann irgendwie dann nicht so geklappt hat. Und dann kommt Orko natürlich wieder auf den Plan und dann haben sie, ich weiß gar nicht, ob es jetzt seine Idee war oder eine gemeinsame Idee war, Skeletor zu belauschen. Und Orko ist ja mehr oder weniger lautlos, gut klappen. Und wie es der Zufall will, da reden sie natürlich Draxor über dieses Zauberschwert des Bösen. Und da fand ich es ganz interessant, dass dort erwähnt wurde, dass das Zauberschwert nur an der Spitze ein bisschen mit Hyperraumeis überzogen war oder versehen war. Bis dato war ich eigentlich der Ansicht, dass das ganze Schwert irgendwie mit Hyperraumeis überzogen war. Mag mich jetzt auch täuschen oder keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie nicht so ganz, passt es irgendwie an dieser Stelle auch nicht so ganz zusammen. Naja, zumindest wissen sie das mit dem Hyperraumeis und Orko erzählt dann das Ganze dann den Helden und wollen sich überlegen, was damit los ist. Und da muss ich auch nochmal ganz kurz mal einwerfen, weil sie fragen sich nämlich dann, wo Snoutspot ist, der ist auf einmal weg, obwohl er in der Szene vorher noch da war. keine Ahnung, vielleicht ist er aufs Klo gerannt oder irgendwas. Wir wissen natürlich im Nachhinein, was er gemacht hat, aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen vorhin zu schnell drüber hinweggegangen. Snoutspout war mitten im Kampf irgendwie ganz aufgeregt und wollte was über das Hyperraumeis erzählen und wusste da irgendwie ganz wichtige Informationen und wollte ihm Man at Arms sagen, natürlich wem auch sonst.
Oh ja, stimmt.
Der Waffen. Ja, aber mitten in der Schlacht, super Idee.
Richtig, und Man at Arms wimmelt natürlich ab und sagt, ja, alles scheißegal, ich ja. Und das ist wieder so ultra typisch. Ja, aber na gut, das geht später noch, diese Szenerie noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, da sind wichtige Informationen dann verloren gegangen. Aber zumindest mal, da sind wir jetzt gerade angekommen. Orko hat dieses Geheimnis erfahren, Hyperraum etc. Und jetzt geht es quasi darum, wo es eigentlich Snouts baut und wie kommen sie eigentlich nach Castle Grayskull.
Wenn ich nur ganz kurz zu der Belausch-Szene vom Orko was sagen darf, ich finde es großartig, wie da im Hintergrund irgendwer auf der Harfe oder einer Gitarre oder was auch immer klampft. Also das hört sich wie in so einem Gallierdorf. Also ich glaube, das haben sie auch immer bei den Asterix-Hörspielen hergenommen, also als Hintergrund, wenn sie eine Gallierfeier beschrieben haben. Und dann immer wieder dieses Monstergeheul aus der Konserve, dieses uiuiuiuiui, also hervorragend.
Die haben den Songs da halt gleich rekrutiert.
Ja, ja. Und die Evelyn steht an irgendeiner Stange und tanzt für ein Skeleton,
genau. Oder?
Ja,
okay. Das ist vielleicht auch dieser Gott, das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Evelyn, so, naja, wenigstens sage ich nicht so einen scheiß Dialog wie Tila.
Zumindest Snoutspout taucht ja dann tatsächlich auf und interessanterweise bekommt er her, ja, aus dem Boden. Natürlich, ja. Elefanten graben sich
logisch
aus dem Boden.
Ja.
Hast du vielleicht nicht gewusst, aber das ist so. Geh mal in den Zoo und beobachte das Ganze mal.
Doch, ja. Das weiß doch jeder. Biologie, ja. Erste Klasse.
Ja, also hallo, ja. Und er kommt dann da raus und damit haben sie dann einen Tunnel. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll. Der Tunnel, den er da buddelt, geht in den, was hat er gesagt, Matthias? Keller oder irgendwas?
Das Kellergewölbe von.
Kellergewölbe und von dort aus, was, durch die Wand, ein neuer Tunnel oder ist das eine Ausgangstunnel?
Ja, also du musst es so verstehen. Kellergewölbe heißt natürlich Abwasserkanal.
Ach so, okay, alles klar. Das heißt, sie schwimmen da durch die Kalien, quasi dann.
Genau, aber das wollte H.G. Francis halt nicht so deutlich beschreiben, deswegen Kellergewölbe.
Aber da ist doch der Wein, sagt doch der Orko, dass der Man-at-Arms den Wein in Ruhe lassen soll. Ja gut, wenn es der Wein unten in den Kanälen ist, dann natürlich.
Du, das ist nicht wie bei uns, das ist Eternia, da ist alles in einem.
Ah, okay. Also die lagern ihren Wein bei den Fäkalien.
Ja. Ja, und da war auch noch der Wächter des Weines, nämlich Kellor.
Jetzt noch. Oh Mann.
Wenn du jetzt den Fluss aufhebst.
Oh Gott, bitte weiter im Text.
Okay, also jetzt gehen sie, also es ist ja tatsächlich auch so, dass dann beschrieben wird, dass der Rockon und der Extender tragen dann den He-Man, der immer noch bewusstlos ist logischerweise, in dieses Loch, also oder lassen ihn hineingleiten, wie es so schön beschrieben ist. Und dann geht
er da wieder runter, blopp.
Ja, genau. Da hätten sie den Toneffekt wieder einspielen müssen. Auf alle Fälle wird dann ja auch beschrieben, es gehen wirklich alle Helden nacheinander durch dieses Loch durch und offensichtlich sind die Horde-Trooper auch im Schlafmodus, auf alle Fälle kriegst du keiner mit. Und dann gehen sie heute in der Nacht, weil es ist ja in der Nacht, wo sie flüchten, Richtung Grayskull und anscheinend schafft man das auch in einer Nacht zu Fuß, weil sie sind dann im Morgengrauen, kommen es dann auch. Und ja, ich glaube, so einen richtigen Plan hat dann eigentlich keiner, weil sie irgendwie jetzt dann warten, dass Grayskull irgendwas macht.
Ja, genau.
Also sie, glaube ich, erwarten dann, dass ihnen Zuflucht gegeben wird oder dass die Zauberin irgendwas macht oder irgendwas passiert. Aber
es passiert nichts. Die
Zauberin sitzt
nach wie vor vor Fernseher und macht keine Ahnung.
Ja, oder?
Die guckt sich nochmal alle Game of Thrones Folgen an, bevor die neue Staffel losgeht.
Ja, in lebenden Bildern schaut sie sich das an.
Wer hat euch einen Schlüssel? Ich dachte, du hast den. Nein! Oh, scheiße. Ich kann mich nicht mal einloggen.
Ja, die stehen dann da, verdammt, wer hat den Schlüssel für Castle Grayskull? Im Hintergrund so Scarecrow, ich, aber ich gebe ihn euch nicht. Ja.
Zauberin, lass uns rein, nein, das Boot ist voll.
Oh Gott, ja, aber Also natürlich machen wir jetzt Witze drüber, aber ich fand es schon ganz gut als Kind damals, wie das halt beschrieben wird, okay, jetzt sind sie wenigstens aus dem Palast gekommen, wissen, dass Seaman nicht tot ist, müssen ihn irgendwie aufwecken. Klar, das Logische ist, nach Castle Grayskull zu gehen und dort Zuflucht zu suchen, und dass sie dann nicht einmal wirklich Zuflucht dort finden, ist ja dann noch krasser, und dann stehen sie halt dann wirklich gearscht, da wo ich dann gedacht habe, ja klar, ohne Seaman, ohne Zauberschwert kommt auch nicht nach Castle Grayskull rein, ja. Ist in sich in der Serie eigentlich total logisch und nachvollziehbar, auch wenn es natürlich arschig ist für die Zauberin, dass die wahrscheinlich hinterm Fenster steht und dann, oh, hoffentlich sieht mich keiner, ich mach Licht aus.
Ja, man hört ja dann den Soa immer wieder schreien, das ist ja dann auch so gut. Also dann stehen sie da und so, ja, Soa schreit jetzt. Man hört ihre Stimme. Und dann sagt auch der Ork und so, Tila, kannst du sie verstehen? Und die so, nein. Und die schreit so. Ich glaube, ist das nicht sogar so?
Vogel, was gibt's da zu verstehen?
Aber ist es nicht sogar, dass die Tila irgendwann mal, ist das beim feurigen Eisvogel sogar, dass sie die Tiere versteht oder dass sie mit den Tieren kommunizieren kann irgendwie? Die Meerestiere da? Ich weiß es gar nicht.
Ja, also das basiert, der feurige Eisvogel basiert ja auch auf einer Ladybird-Geschichte, Skeletors Eisattacke oder Eisblockade, also Skeletors Eisattack auf jeden Fall im Original. Und da ruft sie ja wirklich mit ihrem Cobra-Stab die Tiere herbei und so. Wahrscheinlich hat sie ihren Stab vergessen.
Ja, genau. Also auf alle Fälle konnte sie auch nichts mit dem Geschrei vom Soa anfangen, weil die kann schlicht und ergreifend nichts machen, die Zauberin. Die oder Soa, die hockt oben auf der Burg und schreit.
Ja, oh, bei Snoutsport, der glaube ich noch sagt, dass er vermutet irgendwie, dass es Hyperraum Eis, keine Ahnung, die Zauberin auch irgendwie hindert.
Genau, stimmt. Ja, genau.
Aber wie kann das sein? Die hat keine Berührung mit Hyperraum Eis gehabt. Ja, was weiß denn ich? Ich bin
ja, es ist halt einfach, es ist ja nur Hyper. Es ist halt irgendwie so eine mystische Macht, die irgendwie alles beeinflusst. Ja. Oder dadurch, dass das Zauberschwert weg ist.
Da kommen wir unmittelbar zur nächsten Tila-Szene. Sehr, sehr witzig. Snoutspout, er sagt dann noch irgendwie so, bei allem, was passiert ist, hat Tila noch viel Glück gehabt. Ja. Und das war dein Fehler. Ja. Und dann kommt Tila.
Was? Bist du wahnsinnig?
Ja klar, die ist bei Dragster abgeblitzt.
Irgendein
Ventil.
Aber was für ein Sie ist, du, der arme Snoutspout.
Ja, genau. So, ja, ich meine doch bloß.
Ja, aber wenn du dir die Snoutspout-Action-Figur anschaust, welchen Master würdest du denn nehmen zum richtig Anscheißen? Doch hundertprozentig den, der sowieso schon so traurig guckt.
Ja, das stimmt. Ja. Da magst du recht haben.
Ja, aber also, das fand ich wieder gut. Das fand ich aber grundlegend irgendwie eine ganz nette Sache von der Tila, die dann irgendwie so aufsteht, was Glück gehabt, wir haben hier gerade das und das gehabt und überhaupt und ja, meine Periode kommt auch schon wieder, verdammt nochmal, Snoutspot, du Blödmann und sowas. Also, wie die da richtig den irgendwo zur Sau macht, ist natürlich kacke für Snoutspot, der es nur gut gemeint hat, aber es ist irgendwo auch verständlich und ich fand, es war in dem Moment eine gute Szene für Tila.
Ja, wobei dann wenige Augenblicke später, wo sie dann die Helden He-Man massieren, was ich mir auch ganz witzig vorstelle, wenn dort
30
Hände, also 30 Händepaare so.
Ja, genau.
Und das war übrigens die Szene, auf die mich damals der Gitarrist aus meiner Band dann angesprochen hat, der dann meinte.
Bitte schön, Gordon, erzähl.
Also wir sitzen so abends beim Grillen und erzählt er so, und dann sagte ich halt, ja, also mir. Ich meinte dann so, ich habe ja mit dem Cartoon hatte ich nie sowas, nicht so wirklich sowas am Hut und keine Ahnung. Und wir kamen dann so auf 2000X zu sprechen, weil er das irgendwie dann auf RTL 2 gesehen hat. Und ich meinte dann so, ja, ich finde eigentlich ganz gut. Und dann kamen wir irgendwie so auf die Figuren und dann eben auch auf die Hörspiele. Und dann sagte er, oh nee, ey, da habe ich letztens erst eins gehört. Da massieren die den He-Man, damit er wieder wach wird. Und ich dann so, was? Ja, da ist die Szene und dann legen sie in irgendeine Kuhle und dann sagt sie, ja komm, wir massieren seine Muskeln. Und ich, was? Das gibt's doch nicht. Und das war dann der Grund. Ich habe dann gedacht, das denkt er sich doch aus oder so. Oder der hat irgend so ein Fan-Hörspiel gehört oder so. Und dann sagt er, nee, das stimmt. Und dann, ich wusste ja nicht, welche Folge das ist. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal so angeschrieben. Damals auch eben per SMS, WhatsApp und so, gab's da ja noch nicht. Und dann irgendwie geschrieben, so welche Folge war denn. Das hat er mir das geschrieben so. Und dann habe ich die halt mir tatsächlich angehört. Irgendwie damals über MP3. Und habe nur gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, das stimmt dann auch noch. Komm, wir massieren ihn, dann geht's ihm wieder gut. Oh Mann.
Da kommt Orko noch, ich habe zufällig Öl dabei.
Ja. Habt ihr ein Glück, was würdet ihr nur ohne mich machen?
Die steht schon alle da und dann, verdammt, jemand
jemand muss ihm auch auf den Bereich der Fellhose massieren. Als Hotspot, ja. ich.
Nee, dann wäre gekommen, welche Fellhose? Die ist schon aus.
Naja, aber man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass die Späße, die wir damit machen, ein Zeichen der übersexualisierten Gesellschaft ist. Aber so tief wollen wir ja nicht gehen. Auf jeden Fall, als Kind habe ich mir auch nichts Böses dabei gedacht.
Nein, ich auch nicht. Mir tut nur Snoutspot leid, weil der hat vor Erregung wieder so laut gebrüllt. Und was ist? Tila Mutz schon wieder.
Ja, Snout, was soll das? Ja, Snoutspot freut sich gerade, dass er eben die nicht vorhandene Fellhose massieren darf. Und das fand ich schon als Kind irgendwo ein bisschen gewollt, dass Snoutspot da auf einmal, so, komm, He-Man, war auf, dann, Snout, was soll das? Und dann, nee, Moment, der hat gezuckt und dann alle, für, okay, jetzt müssen wir Lärm machen, hat jemand, keine Ahnung, einen Holzlöffel und einen Kochtopf oder, das fand ich dann, da war es für mich dann ein bisschen albern.
Ja, keine Ahnung. Wobei so eine ähnliche Szene gab es ja auch bei Avengers 1 zum Schluss, ne, mit dem Hulk, wo Iron Man aufwacht. Aber da war es irgendwie cooler dargestellt, ich weiß auch nicht.
Wenn sie alle den Hulk massiert hätten, wäre es komisch gewesen. Ja.
Oder ein Tony Stark.
Ja, aber es war schon, ich fand es auch komisch. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich es als Kind auch komisch gefunden habe, aber halt von dem schlimmstmöglichen Fall, dass er tot ist, zu todesähnlichem Schlaf. Und dann zu, die Lösung ist, okay, wir müssen einfach ein bisschen laut sein und ihn massieren, damit er aufwacht. Ja. Also so schlimm konnte dieses Hyperraum-Eis jetzt auch nicht sein. Also das ist...
Na gut, also vielleicht liegt es auch an seiner Zauberkraft.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, es stimmt schon, ne? Also es ist ja schon ein bisschen, ne? Oh mein Gott, er ist irgendwie fast tot, aber wir will ihm eine Massage geben, dann wird er wach. Also bitte. Ernsthaft, so das ist jetzt die Lösung. Also da denke ich dann manchmal auch mal, wer schreibt denn den Scheiß?
Ja, Gordon, im Gegensatz zu den Classics-Biografien jahrelang wissen wir hier, wer den Scheiß geschrieben hat.
Ja, aber wirklich.
Obwohl bei den Classics-Biografien wussten wir es auch.
Naja, also zumindest He-Man wacht ja dann auf und ist dann auch relativ schnell wieder im Chaka-Modus drinne und motiviert alle und sowas, dass es dann jetzt weitergeht. Und da kommen wir jetzt auch genau zu dieser Szene, die ich vorhin schon gesagt habe, dass Skeletor, oder er sagt dann, Skeletor hat mir das Ohrschwert abgenommen im Kampf, was ja so nicht ganz korrekt ist. Und dann, wie gesagt, so eine der letzten Szenen streckt er seinen Arm in die Höhe und sagt bei der Macht von Grayskull, ohne Schwert halt. Aber was soll's, brauchen wir ihn nicht, ist ja schon.
Ja. Naja. Aber es ist, damit er heute dann, damit dieses Heldenthema wieder starten kann. So.
Ja, irgendwie.
Weil sonst...
Aber das finde ich auch wieder cool, so bei der Macht von Grayskull, und er hat das Schwert nicht in der Hand, sondern reißt die Faust durch. Also in dem Film kann ich mir das schon ganz cool vorstellen.
Ja, kann man auf beide Arten und Weisen darstellen. Bei mir war es jetzt eher so ein bisschen witzig, weil wie gesagt, du kennst eigentlich diese Szene nur mit Schwert. Und jetzt hat er kein Schwert, aber sagt es trotzdem. Naja, warum auch nicht?
Ja, Mai, er sagt es, weil er es kann.
Ja, das ist es. Genau so ist es. Simon, du hast einen Rat im Bauch. Nein, das war nicht so.
Ja, und es geht ja immerhin auch darum, dass er die total niedergeschlagenen Kämpfer irgendwo motivieren muss. Ich meine, die sind ja gefühlt nur irgendwie 3 Sekunden lang fröhlich, als Simon endlich wieder aufgewacht ist, nachdem sie ihn ewig für tot gehalten haben oder unwiederbringlich im Koma liegend. Und He-Man zeigt sich da halt wirklich als derjenige, der irgendwo den Teamspirit immer oben hält. Selbst im Angesicht der Niederlage sagt er halt irgendwo, nö, eigentlich geht der Kampf jetzt wirklich erst los. Das finde ich schon geil.
Ja, so ist halt unser He-Man, ne?
Ja.
Never give up, John Cena.
Ja. Ja. Genau, richtig. Alter, ja, damit endet das Hörspiel, ne?
Ja, genau. Wir wissen nicht, was jetzt noch weiter geschieht, außer dass He-Man wieder da ist und irgendwas wohl passieren muss. Ja. Ich finde, es gibt schlechtere Cliffhanger.
Ja,
jetzt sind wir quasi im Endgame, oder? Ach nee, es war was anderes.
Ja, also was ich meine, es ist ja nicht so aller The Empire Strikes Back, dass irgendwo Han Solo ist eingefroren und verschwunden, Luke hat seine Hand verloren, ist irgendwie voll im Arsch und irgendwo alles sieht jetzt im Moment ziemlich düster aus, sondern ja, es ist ziemlich schlecht gelaufen irgendwo, aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf der Kurve nach oben und so für ein Kind ist das halt irgendwo so ein hoffnungsvoller Abschied, wo man dann denkt, okay, ja, bis zur nächsten Folge bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht und so, weil He-Man haut Skeletor jetzt bestimmt aufs Maul und so. Das fand ich schon cool.
Ja, das muss ich auch sagen. Also wir haben uns natürlich jetzt hier lustig drüber gemacht und man kann aus jedem Hörspiel was Lustiges rausziehen. Aber als Kind fand ich das wirklich schon sehr, sehr spannend. Und ich konnte es gar nicht erwarten, bis ich beim Realkauf quasi im Kassenbereich irgendwie das nächste Hörspiel dann gesehen und entdeckt habe und dann natürlich auch gekauft habe. Aber bis dahin musste man, ich weiß gar nicht, wie viel kamen die da irgendwie, die erste und zweite Folge des Fünfteilers gleichzeitig, oder habt ihr es in Erinnerung, oder gab da irgendwie einen Versatz drin?
Also ich meine, es hätte einen Versatz drin gegeben. Ich müsste es nochmal genau mir anschauen, weil ich meine, ich habe irgendwo was davon gelesen, in welchem Rhythmen das war. Aber ich meine, es wären nicht alle fünf total gleichzeitig gekommen, sondern 33 und 34 kamen auf jeden Fall zusammen. Und ich hatte es ja schon mal eingangs erwähnt gehabt vor unserem Podcast, dass ich Folge 35 als Kind nicht hatte. Und ich bilde mir ein, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber es könnte für mich tatsächlich irgendwo damit zusammenhängen, dass die 35 nicht zeitgleich mit 33 und 34 erschienen wäre, aber wie gesagt, reine Spekulation von mir. Ich glaube aber, dass die fünf Folgen in zwei Chargen gekommen sind.
Ja, das weiß ich alles gar nicht mehr tatsächlich, weil, also ich weiß auch nicht, ob mich der Cliffhanger nicht so interessiert hat oder was auch immer, das Interesse komplett weg war. Weil diese Folge war wirklich, keine Ahnung wie lang, 25 Jahre lang die letzte Folge für mich von den Hörspielen. Und für mich war das das Ende von der Hörspielserie.
Du hast nicht weitergehört?
Ich habe die nächsten Folgen erst dann wieder in meiner Sammlerzeit, so während der 2000X-Zeit dann angehört.
Das heißt, du hast 25 Jahre einen Cliffhanger gehabt?
Ja. Genau. Für mich war das Ende von der Hörspielserie. Und ich habe so, ich wusste, dass ich mir als Kind so, das ist doch jetzt irgendwie ein komisches Ende. Warum geht's da nicht weiter? Aber
der Matthias guckt sich die erste 2000X-Folge an. Wieso hat ein Himmel sein Schwert wieder zurück?
Und wo ist Snoutsbart?
Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich meine, dann lieber Sebastian, der eine Folge fehlte, aber du hörst einfach auf.
Ja, ich weiß es nicht, warum. Also, wo ich mir relativ sicher bin, dass es tatsächlich eine Kassette war, die mein Bruder gekriegt hat. Also ich weiß nicht, ob ich da schon dann draus war aus der Interessenssphäre.
Ist dein Bruder denn jünger als du?
Der ist ein Jahr jünger als ich.
Huh. Und ja, ein Jahr macht ja schon großen Unterschied.
In dem Alter schon. Und es war halt so, dass wir teilweise Kassetten eben manchmal der eine und der andere auch nicht gekriegt und dann haben wir es halt kombiniert. Aus irgendwelchen Gründen hat man teilweise auch Kassetten zweimal, weil wir uns sonst gestritten haben. Auf alle Fälle war das eine Kassette von Erm und danach war irgendwie das Interesse weg und deswegen war das einfach die letzte Folge. Und dann habe ich eben erst dann so 2000er Jahre, da gab es dann zwar noch kein YouTube, aber andere Quellen und dann habe ich sie endlich mal gehört und war dann überrascht, aber das werden wir dann in den nächsten
besprechen. In 2000er Jahren kam dein Bruder zu dir und hat gesagt, du, was ich dir doch sagen wollte, ich habe die Fortsetzung.
Ja, liebe Hörer, Matthias hat es gerade schon angesprochen, zu weiterem kommen wir bei den nächsten Hörspielfolgen. Die werden wir auch nicht allzu lange warten lassen, bis wir sie rezensieren, beziehungsweise nicht rezensieren, wir reden ja einfach nur drüber. Aber wir werden auch bald mit Folge 34 weitermachen. Aber jetzt Folge 33, kleines Fazit mal von jedem. Manuel, fang du an.
Ja, also, wie gesagt, wir haben uns jetzt hier viel lustig drüber gemacht, über die Episode, und man kann da sehr, sehr viel zerreißen. Ich möchte meine Bewertung gerne auf meine Kindheitserinnerungen basieren. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Hörspiel, oder generell dieser ganze Fünferblock. Also ich kann mich erinnern, dass ich ihn sehr, sehr, sehr häufig gehört habe und über diese Sachen, diese Logiksachen oder bewusst witzigen Sachen habe ich als Kind ehrlich gesagt drüber hinweg. Von daher, Kindheitserinnerung ist top. Ich höre sie ehrlich gesagt auch heute noch gerne. Von daher gebe ich dem Ganzen eine gute 2. Mir macht's
Spaß. Ach, Gordon, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich habe sie als Kind nicht gehört. Und wie gesagt, es kam mir ja eben erst durch die Band dann zustande, dass ich überhaupt da reingehört habe. Und da habe ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt gedacht, sag mal, das kann ja auch irgendwie nicht sein, ne? Einige Sachen waren natürlich witzig. Also ich glaube, die Folge hat halt natürlich unglaublich viel unfreiwillige Komik, aber genau deshalb ist sie wahrscheinlich auch ein Stück weit ikonisch. Deswegen würde ich sie nicht niedriger ansetzen als andere und sag mal eine 3+.
3+ von Gordon, 2+ von Manuel. Matthias, ist bei dir auch ein Plus dabei?
Also ich finde, die Folge tatsächlich hat teilweise ihre, ja, wie soll man sagen, Es passiert halt relativ wenig, weil es wird ja das dargestellt, was in anderen Folgen eigentlich nie dargestellt ist, dass sie halt wirklich da in ihrer Ecke hocken und ewig lang rumpalabern und ja, so Dinge, die da hatten sie halt die Möglichkeit, weil es ein Fünfteiler war halt. Aber ich find's trotzdem eben besonders durch Dragstore, weil halt der Sprecher den so cool rüberbringt, egal ob er jetzt, der auch gedacht hat, er sei ein Drachenkämpfer oder ein wandelnder Dragstore, ein wandelndes Dragstore-Auto, Dragstar-Auto. Ja, es ist, der ist einfach ziemlich coole Socke und das ja, ist für mich schon ein bisschen prägend auch für den Charakter vom Dragstore gewesen und auch die Darstellung. Lustigerweise ist ja der Dragstore dann auf dem Cover ja richtig gemalt. Also er ist ja dann eben kein Drachenkämpfer, sondern wirklich der, so wie die Figur ausgeschaut hat. Und es ist tatsächlich auch, finde ich, eines der besten Cover tatsächlich von den Hörspielen, weil die Proportionen teilweise halbwegs stimmen und auch die Szene so dynamisch ist. Und ja, die Szene hat mich ja auch, die finde ich so gut, dass ja auch der Classics Dragstore sitzt auch im Classics Nightstalker bei mir.
Bei mir auch.
Mit einem Shapeways Zauberschwert des Bösen vom DJ Force. Und deswegen würde ich der Folge, weil sie ja auch sehr lang die letzte Folge war, die ich gehört habe von der Hörspielserie, eine 2 Plus geben.
Wahnsinn. 2x2+, 1x3+. Jetzt komme ich. Ja, mir geht es ähnlich wie dem Matthias, was bei mir den Dragstore von Moto Classics betrifft. Auch der sitzt, der Nightstalker, hat auch das Shapeways-Schwert von DJ Force in der Hand, hat eben auch von Neftu den Kristallsoar als Pseudo-Icebird bei sich hinten auf der Schulter hocken. Das zeigt schon, wie stark die Folge mich geprägt hat und mein Bild von Dragstore. Dragstore ist ja nicht umsonst bei den Moto Classics im Grunde der letzte Charakter gewesen aus der alten Toyline, der erschienen ist, weil der einfach eine sehr geringe Popularität hat. Aber für mich ist der mit diesem Hörspiel zu einem, ja, nicht unbedingt essentiellen, aber extrem genialen Charakter geworden. Die gesamte Folge, das Zauberschwert des Bösen, ist eigentlich aus meiner Sicht schon falsch betitelt, sondern hätte eigentlich sein müssen, Dragstore haut den Helden aufs Maul. Oder was auch immer man sich sonst überlegen muss. Es ist einfach irgendwo eine totale Hype-Folge für diesen kompletten Nebencharakter, der einfach wahrscheinlich das Glück hatte, dass H.G. Francis nicht gewusst hat, dass das nur ein Typ mit einem Rad im Bauch ist, sondern gedacht hat, da haben wir jetzt einen machtvollen Drachenkämpfer vor uns. Ja, mein H.G. Francis Irrtum, mein Vorteil, ich mag die Folge total, nicht nur wegen Dragstore, aber natürlich auch mit großem Grund wegen ihm. Es gibt Schwächen, wie Manuel gesagt hat, aus heutiger Sicht gibt es da Dinge, wo man sich denkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Als Kind hat es mich nicht gestört, als Erwachsener kann ich mich gut drüber amüsieren und wenn ich mich als Erwachsener über etwas amüsiere, dann hat die Folge schon für mich gewonnen und deswegen gehe ich sogar so weit. Diese Folge hat für mich eine 1-, ein hervorragendes Einleitungskapitel für den finalen Fünfteiler. Und da würde ich sagen, wenn ich mir den Schnitt von uns Vieren anschaue, ja, eine gute 2 ist es letzten Endes tatsächlich.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar. Nachdem du in iTunes das Himalische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Semanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, das war es schon wieder für dieses Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, uns Likes auf Facebook und YouTube gebt, möglichst positive Kommentare natürlich auch gebt. Und mir bleibt heute eigentlich nur noch ein Abschied zu sagen. Ich halte es hier mit den Worten von Dragstore. Ich gehe, mein Freund. Aber wir werden uns wiedersehen. Viel früher als dir lieb sein kann.
Ja, auch ich möchte mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr wieder genauso Spaß habt wie wir hier bei der Aufnahme. Und gerade jetzt zum Auftakt dieses Fünfteilers möchte ich auf alle Fälle ermutigen, dran zu bleiben. Die nächsten Folgen werden ja wahrscheinlich genauso gut, wahrscheinlich genauso witzig. Wer weiß es. Ihr werdet es bald wissen. Von daher, wie gesagt, dranbleiben. Und ich sage an dieser Stelle, macht's gut. Tschüss und bis dann.
Ja, Hörspielfolgen sind immer cool beim Podcast. Ich wollte mich auch noch bedanken für das tolle Feedback auf mein GameStop-Video, das ich hochgeladen habe. Und ja, irgendwie gehen ja auch zurzeit jetzt auch wieder schön die Abonnentenzahlen hoch bei YouTube und diverse andere Zahlen gehen hoch. Man merkt, es ist irgendwie im Januar ziemlich viel los jetzt bei Masters of the Universe. Ich habe gerade nachgeschaut, letztes Jahr hat man 10 News im Januar auf Planet Eternia und jetzt sind wir mittlerweile zum jetzigen Zeitpunkt schon auf 25 in diesem Januar. Also es ist einiges los und im Februar wird es ja nicht ruhiger, weil da kommt ja die New York Toy Fair und ja, da kann man sich auf einiges gefasst machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, ich habe natürlich diese Woche doch mal mit meinen zwei guten Freunden Art Markham und Matt Holloway telefoniert, weil ich natürlich hören wollte, wie die sich jetzt den neuen Masters of the Universe Film dann so vorstellen. Ne? Und da haben die gesagt, ja, wir wollen natürlich so, es muss ja schon eine Origin-Story sein, weil die meisten Leute, die kennen es halt nicht mehr. Also klar kennt man noch He-Man und Skeletor, aber viele wissen ja halt eigentlich gar nicht mehr, wie so die Entstehungsgeschichte war. Also gehen wir so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte ein und habe ich so gesagt, ja cool, ne? Entstehungsgeschichte von He-Man und Entstehungsgeschichte von Skeletor. Und dann sagten sie so, ja, genau. Und dann meine ich, ja, und dann der Kampf zwischen den beiden, haben die gesagt, nee, das ist ja schon so angelegt, ne, weil Sony will ja unbedingt ein Franchise haben, so auf mehrere Filme. Und wir haben erstmal einen anderen Gegner für ihn. Da habe ich gesagt, aha, okay, und wer ist das denn? Und haben sie tatsächlich gesagt, die haben sich für Plandor entschieden. So. Ja, das heißt also, He-Man kämpft jetzt also gegen diesen Hasentypen und im Hintergrund läuft dann irgendwie Keldor, der gehört dann auch noch so zu He-Mans Familie und es geht hin und her. Und Plandor baut sich dann so eine ganze Armee so aus Wald und aus Gemüse so, ne, so ein Salattypen und ein Karottentypen und keine Ahnung. Und am Schluss wird halt Plandor dann niedergestreckt und Skeletor übernimmt dann den Karottentypen. Wisst ihr, wie der später heißt? Merman.
Oh mein Gott.
Du hast Angst, Manuel? Entschuldigung. Ich sag einfach beim Lachen. Manuel, warum reitet Dragstorf einem Robotpferd?
Moment mal, ich hab meine Liste vergessen. Wo bin ich?
You had one job.
Oh. Im Intro.
Einmal feucht durchwischen. Okay. Manuel, warum reitet Dragstorf einem Robotpferd?
Weil er es kann.
Nein, Manuel, du sollst nicht das Intro lesen.
Sag doch mal Scheiße.
Scheiße, ich kann mich nicht mehr einloggen.
Ein dritter Versuch, der arme Stefan. Will irgendwann diese Stefan Raab-Nippel, wo immer nur so geht und dann kommen unsere Zitate.
Nee, Scheiße!
Manuel, warum reitet Dragstorf beim Robotpferd?
Weil er dringend.
Kommt von der vielen Rum Rise Ride.
Ja, das stimmt.
Der gute alte Dragstorf.
Und wir sprechen über das legendäre Masters-Hörspiel, das Geheimnis des Zauberschwertes.
Das hast du nicht gelesen, dass ich mich da vertippt hatte.
Doch, habe ich gelesen.
Boah, scheiße, der Stefan muss das Intro voll.
Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless War.
Viel Spaß.
Ich glaube, Gordon muss nochmal. Also ich habe einige Aussetzer gehört.
Ich nicht.
Bei mir eine, aber er kann es
noch. Mach einfach nochmal. Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless War.
Jetzt habe ich einen Aussetzer gehört.
Ich aber nicht. War mir auch ganz klar.
Okay, gut. Alter.
Eieiei.
Und dem noch nie im Kampf besiegten Gordon Volkmar aka The Formless War.
Der auch.
Verdammte Scheiße, ich kann mich nicht mehr einloggen.
Noch nie besiegt im Kampf.
Sollen Sie vielleicht das Intro nochmal komplett einsprechen, wenn Stefan es leichter hat?
Ach, scheiß drauf, Stefan, du kannst das. Sollen wir?
Bei mir hatte Sepp bei Ausgabe 144 einen kurzen Hänger drin.
Ja, bei mir auch gehört. Aber vielleicht konnte den einen Satz konnte
der Stefan. Das kriegt der Stefan.
Gut. Wisst ihr aber, was wirklich witzig ist? Weil, dass wir das Ganze nochmal neu eingesprochen haben, hört Stefan erst, nachdem er den vorderen Teil schon fertig geschnitten hat. Und dann denkt er auch, scheiße.
dann ist es wie in diesem Loriot-Sketch. Morgen bringe ich sie um.
Ja, genau.
Weil ich verpiele so die Motoclassics in dem Sinne, also.
Du bist gerade ein bisschen dumpf, Manuel.
Ja, wollte ich auch sagen.
Test.
Jetzt ist ja wieder besser.
Vielleicht bin ich im Stimmenbruch, wer weiß.
Ja, oder du warst irgendwie zu irgendwie komischer.
Scheiße.
Ich bin Batman.
Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.